Hallo zu 09, ein Podcast über den BVB. Es ist ein bisschen aufregend alles für mich, Julius Eid, und vielleicht auch für meinen Seelenverwandten auf der anderen Seite der Leitung, den Mann, den ich jeden Tag vermisst habe, bis er endlich zu dieser Aufnahme kam. Hallo Christoph Albers.
Hallo Julius, oh, ich bin auch richtig aufgeregt. Also so lange her, so lange nicht mehr im Mikro gesprochen, so lange nicht mehr über die BVB gesprochen. Auch wir viel zu lange nicht mehr miteinander gesprochen.
Ja, und vor allen Dingen, also auch so eine Mischung aus, es ist ja irgendwie altbekannt. Ich merke schon, habe auch schon im Vorgespräch direkt wieder gemerkt, das funktioniert ja gut mit uns. Aber andererseits ist ja auch ein bisschen neu, weil, um uns mal kurz vorzustellen, für alle, die jetzt irgendwie hier in einem neuen Feed landen, wo das hier die erste Episode ist und sich fragen, worüber reden die? Hier ist doch nur eine Episode. Das ist die erste Episode. Warum reden die so, als gäbe es irgendwas anderes? Wir haben in der Vergangenheit lange den Podcast BVB-Beben mit großer Freude gemacht. Da haben wir auch über den BVB gesprochen, logischerweise. Aus verschiedensten Gründen haben wir jetzt einen neuen Feed und einen neuen Namen und ein neues Logo, was ich in all meiner, mit all meinem Können innerhalb von 5 Minuten über Photoshop-Vorlagen designt habe. Und deswegen, es ist ein bisschen neu. Wir heißen anders, aber wir sind noch dieselben. Und das Thema ist ja eigentlich auch noch das Gleiche. Wir reden immer noch über den BVB.
Ja. Ich glaube, das ist eine gute Zusammenfassung. Vielen Dank dafür. Mir wird bestimmt sehr, sehr häufig noch das Wort BVB rausrutschen. Ich entschuldige mich jetzt schon mal dafür. Aber es heißt natürlich 09. Eigentlich auch relativ leicht zu merken, würde ich sagen.
Ja, ist jetzt vielleicht nicht so ein fantastisches Wortspiel wie unser altes Baby BVB. Andererseits muss ich auch sagen, dass ich zu einer Zeit öfter mal bei einem Sportradiosender als Dortmund-Experte dann eingeladen war. Und da haben mich ganz viele Leute immer anmoderiert mit BVB eben oder BVB beben oder so. Deswegen ist es vielleicht phonetisch sogar einfacher, einfach 09 zu sagen. Und der Vereinsbezug sollte ja auch relativ klar sein. Für alle, für die es noch nicht so klar war, haben wir da untergeschrieben im Logo ein Podcast über den BVB. Da dürften eigentlich ganz wenig Fragen noch offen bleiben. Schwarz und gelb ist das Ganze auch. Also ich hoffe, da gibt es jetzt nicht so wahnsinnig viel Diskussionsbedarf. Wenn doch, sind wir immer noch auf Twitter. Ich habe einfach unseren Account umbenannt und es haben auch schon ganz viele Leute ganz lieb darauf reagiert, dass wir wieder aufnehmen wollen. Das hat mich sehr gefreut. Ich weiß nicht, ob wir noch mehr organisatorische Sachen machen müssen. Klar ist, wir reden über den BVB. Du bist der Schlaue von uns, du hast Ahnung von Fußball. Ich bin der Moderator, der manchmal einen unangebrachten Witz macht. Und was gibt es sonst noch zu sagen? Vielleicht auch, dass wir natürlich jetzt, dadurch, dass wir das Ganze mit anderen Namen und auch über einen anderen Kanal machen, nicht mehr mit einem anderen Distributor zusammenarbeiten, der vieles für uns übernimmt. Das heißt, ich hoffe, das funktioniert alles. Ich kann es ja sagen, wir sind jetzt bei Podigy, da kann man alles selber machen. Es könnte sein, dass dann Werbung ausgespielt wird, weil das irgendwie über Podigy möglich ist. Und es könnte sein, dass wir hoffentlich überall auftauchen, wenn es klappt. Und zu guter Letzt, ich weiß, wir haben noch nicht mal eine Episode von diesem Podcast aufgenommen, aber ich plane, diese Episode auch bei Patreon hochzuladen als kleines Schmankerl. Und es ist natürlich nicht so clever jetzt, bevor ihr überhaupt unseren Podcast gehört habt, irgendwie um Geld zu betteln. Möchte ich eigentlich auch gar nicht machen. Ich möchte nur sagen, wir haben uns gesagt, wir haben uns vermisst, wir wollen das endlich wieder zusammen machen, haben diese Lösung über Podigy jetzt gefunden und die kostet ein paar Euro im Monat für uns. Und falls ihr in diesen harten Zeiten tatsächlich ein bisschen was abzugeben habt oder uns ein bisschen dabei unterstützen wollt, könnt ihr das dann hoffentlich sobald oder kurz nachdem diese Episode online ist, könnt ihr das über Patreon tun. Gibt so ein paar kleine Vorteile für euch dann auch, je nachdem, wie viel Geld ihr ausgebt. Aber die Grundidee ist wirklich eigentlich erstmal zu sagen, vielleicht kriegen wir es hin, dass wir fast alle plus minus null aus diesem Ding rausgehen und wir beiden ja, vielleicht nicht so wahnsinnig viel draufzahlen, das würde uns freuen, aber andererseits, wie gesagt, ihr könnt die Episoden, die regelmäßigen Episoden auch so hören, könnt uns auf Twitter erreichen. Wir heißen 09, ich heiße Julius Eid, du heißt Christoph Albers. Möchtest du, bevor wir mal reingehen in das, was die Fans des BVB beschäftigt, kurz nochmal irgendwas sagen, was ist in den letzten 2 Jahren bei dir passiert, wie geht's dir?
Also zuerst einmal muss ich nochmal unterbringen, dass das Ganze hier so eine Art Startup-Idee ist. 2 Typen, die schon mal irgendwie probiert haben, ja. Haben es dann wieder aufgegeben, probieren es jetzt nochmal, brauchen Geld, bevor das eigentlich richtig losgeht. Ja. Alles sieht noch so ein bisschen
Hey.
Ist alles noch ein bisschen neu. Es sieht gut aus. Aber ne, es ist noch ein bisschen holprig. Ihr merkt das gerade auch an meiner Anmoderation. Aber so ist Startup, ja. Quick and dirty. Und wir arbeiten uns da durch. Und vielleicht kommt am Ende was Geiles dabei raus. Und ihr könnt ganz am Anfang dabei sein. Ist doch super,
So ist
oder?
es nämlich, ja.
Ja, nee, aber sonst, was bei mir los? Die letzten 2 Jahre. Bin in das harte Berufsleben eingestiegen. Ich glaube, das hat mich komplett im Wesenskern verändert. Bin jetzt solide geworden. Ich gucke natürlich immer noch viel zu viel Fußball. Ich spiele selbst auch noch Fußball. Macht auch noch eine ganze Menge Freude. Habe mich aber jetzt im Ausdauersport ausprobiert auch. Allein daran merke ich, dass es mittlerweile so Richtung Quarterlife-Crisis geht. Also, wenn ihr mich hier emotional instabil erlebt,
Da
dann wisst ihr, wer das kommt.
muss ich tatsächlich einhaken, weil mir wurde von anderen Quellen erzählt, dass du einen Marathon in knapp 3 Stunden läufst. Ist das eine korrekte Angabe?
Das ist eine korrekte Angabe.
Das ist einfach absurd. Das finde ich wirklich, das ist mir unangenehm. Weil das ist wirklich eine Zahl und so eine Zeit, wo ich mich direkt richtig schlecht fühle, dass ich nichts mache. Wirklich direkt hast du mich hier in der Tasche. Das ist sehr beeindruckend. Also wirklich.
Es ist überhaupt kein Grund, sich schlecht zu fühlen. Ich kann nämlich aus Erfahrung berichten, dass es einem danach sehr, sehr schlecht geht und das für eine längere Zeit. So, dann das muss man nicht machen. Das kann ich auch nicht weiterempfehlen.
Ja gut, aber das trifft alles auch auf BVB-Fansein zu. Und trotzdem machen wir es ja irgendwie und sprechen jetzt auch noch wieder in einem Podcast darüber. Was hat uns da eigentlich geritten? Wir hoffen vielleicht auch mit diesem Podcast wieder in eine Zeit, wo man gefühlt nicht so viel Euphorie bemerkt rund um den Verein und nicht so viel gute Laune, vielleicht so ein bisschen Spaß an der Sache wieder zurückzubringen. Wenn wir uns auch bemühen, hier Sachen immer relativ differenziert anzugehen, soweit das möglich ist, und versuchen da so ein bisschen so ein, ja, Diskussionsweg, wir sind ja auch nicht immer einer Meinung, irgendwie gemeinsam so herauszuarbeiten. Vielleicht auch entgegengesetzt manchen Sachen, die dann auf sozialen Medien sehr kurz und pointiert irgendwie diskutiert werden und vielleicht auch gar nicht so viel Raum lassen, werden wir heute auf jeden Fall zu kommen. Soll ich noch mal kurz was über mich sagen?
Ja, unbedingt.
Was habe ich in den letzten 2 Jahren gemacht? Also, du siehst eigentlich alles, was ich gerade in den letzten 2 Jahren gemacht habe, siehst du jetzt. Du siehst mich in meinem Arbeitszimmer sitzen. Ich arbeite 90% im Homeoffice bestimmt gerade und habe mir eine Bücherwand gebaut. Das ist mein großer Erfolg gewesen. Also immer
Sie
noch
sieht sehr
dieselbe
gut aus.
Wohnung. Immer noch dieselbe Wohnung. Genau, ich arbeite mittlerweile auch voll, tue das als Journalist und Sportjournalist, was ihr wahrscheinlich nicht merken werdet, deswegen erwähne ich es einmal, aber eigentlich kann ich das. Und ja, möchte, glaube ich, nicht unbedingt direkt sagen, wo ich arbeite, weil das, glaub mir, ist eine große Adresse und so, aber das sorgt immer direkt für Ärger, wenn man das öffentlich breittritt. Deswegen habe ich auch keine Arbeitgeber bei Twitter und sonst wo stehen. Möchte nur sagen, es ist nichts, was mit Springer zu tun hat. Also es ist nichts Schlimmes, es ist nur was ich erstmal privat halte. Ich arbeite bei BVB eben. So, hast du noch Fragen an mich?
Nein, nur als kleiner Disclaimer, natürlich wollen wir damit auch nicht unterschwellig nahelegen, dass es was Schlimmes ist, bei Springer zu arbeiten.
Nee, das wollen wir unterschwellig nicht nahelegen. So, und jetzt wollen wir mal einsteigen. Ich meine, ihr musstet jetzt so lange auf eine Folge Julius Eid und Christoph Albers, 09 heißt der Podcast, ich wollte schon wieder was anderes sagen, warten. Und jetzt musstet ihr nochmal 9 Minuten warten, weil wir hier so viel Quatsch erzählt haben. Und jetzt würde ich sagen, lass uns langsam mal auf den Kern kommen, den dieser Podcast ja hat. Es ist der schwarz-gelbe Beispielverein. Und da, ja, sprechen wir über einen Verein, der ist erstmal kleine Rückschau. Ihr werdet es alle wissen, aber auch mal für uns und als kleiner dramaturgischer Einstieg, der am letzten Spieltag der vergangenen Saison den Meistertitel in der eigenen Hand hatte und ihn vergeben hat. Das war ein schwerer Schlag, würde ich mal sagen, im ersten Moment, zumindest für mich, um da auch mal kurz das mitzunehmen, denn ich musste den Tag auch noch arbeiten und saß da in einer sehr großen Redaktion, wo es um Fußball geht und um den Bundesligaspieltag, und es läuft auf allen Fernsehern und du kannst nicht entkommen, und da war ich kurz ein bisschen überfordert, fast emotional, und habe mich dann für Verdrängung entschieden eigentlich. Und da muss ich dann sagen, haben es die Fans gerade im Stadion dann natürlich auch einem relativ leicht gemacht, weil sie einem was gegeben haben, was positiv war, worauf man sich konzentrieren konnte. Die Reaktion im Stadion, wurde viel drüber gesprochen. Edin Terzic als Trainer, der sich ja sowieso ja dadurch auszeichnet und auch profiliert hat, dass er eben nah am Verein ist, dass er dem Verein auch wirklich echte Liebe entgegenbringt. Und das kam alles irgendwie hoch und in der Niederlage gab es da so einen gewissen Schub an Emotionalität. Gleichzeitig beim Titelträger und Konkurrenten wurden irgendwie zwei verdiente Leute entlassen, nachdem man den Meistertitel gerade gewonnen hatte und alles war wieder richtig schwierig. Deswegen hat mir das so ein bisschen geholfen, eigentlich zu sagen, hey, vielleicht ist der Titel gar nicht das Wichtigste, sondern dass ich mich gerade so fühle, als gäbe es irgendwas, was mich ein bisschen stolz macht, hier Fan zu sein, als wäre ich irgendwie verbunden damit. Und vielleicht war diese Rückrunde einfach an sich eine schöne Erfahrung, die wir erstmal mitnehmen können, unabhängig davon, was am Ende stand.
Das finde ich ist eine coole Einordnung. Und ich kann dem auch super viel abgewinnen. Ich glaube, das war wahrscheinlich auch das seltsamste Saisonfinale, das es jemals gegeben hat. Also auch wenn man kommt ja nicht umhin, über die Bayern zu sprechen und so emotional an sich den Titel zu gewinnen und dann trotzdem das rüberzubringen, als hätte man das Ding dramatisch verloren. Das ist schon eine Leistung auch in sich. Und gefühlt hat ja niemand was gewonnen an dem Spieltag. Das ist ja, finde ich, das Irrsinnige daran. Also komplett unwirkliche Situation. Ich glaube, für den BVB fühlt es sich auch komisch an. Und ich glaube, auch da muss man vielleicht drüber sprechen, dass die Occasion am Ende vielleicht ein bisschen zu groß geworden ist. Also ich fand diese Sicherheit, die sich viele im Vorhinein, glaube ich, aufgebaut haben vor diesem Tag, war eine trügerische. Ich glaube, das kam dann auch relativ schnell in der Partie zum Vorschein, dass auch Mainz 05 sich jetzt nicht als wehrloses Opfer präsentieren würde. Ich glaube, auch da kann man an der Stelle schon mal sagen, großen Respekt auch vor Mainz 05, dass die sich da noch so reingehauen haben. Aber ehrlicherweise,
Das ist dann der Punkt, wofür? Wo wir uns nicht einig sind, weil ich fand das eine Riesenschweinerei. Nein, für den sportlichen Wettbewerb natürlich trotzdem korrekt und du musst Mainz besiegen können, wenn du diese Möglichkeit hast und zu Hause spielst und zu Hause ja sogar eigentlich in der Rückrunde ungeschlagen warst, du hast alle Möglichkeiten, du hast das Handwerkzeug selber, da darfst du dich natürlich nicht drauf verlassen. Aber diese Sicherheit, die du ansprichst, finde ich einen sehr spannenden Punkt, um vielleicht nochmal kurz doch ein bisschen mehr zum Saisonfinale zu sagen, weil diese Sicherheit wirklich enorm groß war nach einer Achterbahn, was auch die Tabelle angeht. Ne? Man war Erster, man war Zweiter. Man hat mehrfach, waren wir uns alle einig in dem Fanlager, auf den sozialen Medien, heute Bochum, was auch immer, haben wir die Meisterschaft verloren. Und einen Spieltag später warst du wieder oben. Und dann gehst du in den letzten Spieltag mit dem Gefühl, ja, jetzt ist das Ding eigentlich durch. Und das hat sich wirklich, das war wirklich krass. Ich habe da mit ehemaligen Mitarbeitern des Vereins noch an dem Tag gesprochen, vor Anpfiff. Und weiß, dass das auch zum Beispiel jemand war, der sehr pessimistisch eigentlich immer an die Sache rangegangen ist. Und selbst der, den habe ich das allererste Mal irgendwie sagen hören, natürlich holt der BVB den Titel, das lassen selbst die sich nicht mehr nehmen, so ungefähr. Und das hat man dann auf dem Platz halt aber auch nicht gemerkt. Ne?
Oder halt doch. Ne? Also ich fand, es war teilweise bezeichnend, gerade in der Anfangsphase, wie sehr die Spieler nur nach vorne gedacht haben. Also es waren in vielen Situationen diese letzten paar Prozent im Defensiven gar nicht mehr da, weil es irgendwie nur noch darum ging, okay, wir müssen jetzt das Tor schießen, dann ist das Ding sicher. Und dann wurden vielleicht hier und da die Meter im Verteidigen nicht mehr gemacht, bei einer Ecke nicht mehr sauber gedeckt und so weiter. Also ich fand, es waren so Kleinigkeiten, wo man vielleicht gar nicht mal bösen Willen unterstellen muss oder Arroganz oder sonst irgendwas. Aber dieses Single-Mindedness, ich will nur dieses Tor schießen, um den Titel festzumachen. So dieses nur nach vorne, nur für die Meisterschaft zu denken, ohne halt im Spiel zu bleiben, glaube ich, ist ein Riesenpunkt. Also vielleicht überinterpretiert man das auch im Nachhinein. Das ist natürlich immer die Gefahr, wenn man sozusagen ex post drüber spricht. Aber es fühlte sich für mich auch schon während des Spiels sehr so an, als hätte man das Spiel gar nicht mehr als solches betrachtet, sondern nur noch als die Occasion, die es dann am Ende auch eigentlich war.
Ja, natürlich. Und man redet beim Fußball oft über Mentalität und das ist auch schwer zu greifen und vielleicht auch nicht das Lieblingsthema oder etwas, was man immer super gut beschreiben kann. Aber ich glaube, was man eben auch einfach sagen muss, ist, dass du in solchen Situationen Der Druck und auch die Vorfreude, die natürlich aber auch Druck bedeutet darum, die ja so gewachsen ist, dass die natürlich für viele Spieler im Kader dann eben auch sehr neu war in dieser Form. Und ich weiß gar nicht, ob das Mentalität ist. Am Ende ist es eher Erfahrung. Da muss man einfach sagen, dass es gewisse Erfahrung gibt. Das beste Beispiel ist immer Real Madrid. Real Madrid ist wahrscheinlich die einzige Mannschaft gerade in dieser Zusammensetzung, die in ein Champions League-Finale geht und sich denkt, naja gut, das ist halt ein Champions League-Finale, ne? Und diese Sicherheit, die du dabei hast, die kannst du ja gar nicht anders bekommen, als Erfahrung zu sammeln. Und um da mal den Bogen zu spannen, wir sind dann trotzdem relativ positiv, was den Zusammenhalt, was die Emotionen angeht, aus der Saison gegangen und gleichzeitig eben auch mit dem Gefühl, vielleicht haben wir diese Erfahrung mehr jetzt gewonnen, ne? Auch im Fußball eine ganz häufige Sache, die wir erleben, sei es das verlorene Champions League-Finale, sei es der knapp verpasste Meistertitel, da sehen wir oft Vereine, die im nächsten Jahr dann den kleinen Schritt mehr machen und den Titel doch holen können. Hatten wir gerade in der Champions League mehrfach. Und das ist für mich schon so ein Punkt, wo ich eigentlich echt positiv so ein bisschen in die Sommerpause gegangen bin, gedacht habe, gut, dann machen wir jetzt ein bisschen Pause, und dann gucken wir mal, was so passiert. Dann war das erste Thema, ich mache jetzt mal ein bisschen die Überleitung, um von diesem ganz schmerzhaften Ding so ein bisschen wegzukommen. Wir sind ja in einer anderen Phase mittlerweile wieder, die vielleicht nicht unbedingt schöner ist insgesamt, was die Gefühle angeht. Aber so ist man so ein bisschen rausgegangen. Dann ging es relativ schnell mit Jude und dem Abgang, mit dem man ja eigentlich fest rechnen musste. Erste kleine Diskussion so ein bisschen, was machen die da? Weil, 100 Millionen plus 30 Boni ist so ungefähr das, was da am Ende bezahlt wird von Real Madrid. Und dann doch die Frage bei vielen, ist das nicht den Ticken zu wenig? Hätte man da nicht doch noch ein paar Millionen mehr rausholen können? Vielleicht nochmal ein kleiner Zwischenstopp hier. Wie siehst du die ganze Geschichte im Rückblick?
Ja, also ich glaube, es war irgendwie allen klar, dass Bellingham diesen Sommer dann auch gehen wird und den nächsten Schritt macht. Ich glaube, manche konnten sich auch noch vorstellen, mit der Meisterschaft im Rücken, dass da vielleicht noch irgendwie eine Saison mehr rauszuholen ist. Ich glaube aber, wenn man auch Bellinghams Entwicklung sieht und auch wie er sich selbst positioniert, dann glaube ich, ist das jetzt auch der richtige Zeitpunkt dafür, dass er den nächsten Schritt macht. Und ich glaube, das spricht auch viel für die Professionalität von ihm, aber auch vom Umfeld, dass sie das sauber über die Bühne bringen konnten. Ich glaube, auch da gab es wahrscheinlich ein Gentleman's Agreement mit dem BVB, dass man ihm das dann auch ermöglicht. Und ich glaube, da ging es dann wahrscheinlich auch gar nicht mehr darum, noch irgendwie zu versuchen, Wettbieten oder sonstiges herbeizuführen. Man hätte natürlich noch versuchen können, keine Ahnung, Manchester City, wen auch immer, noch versuchen können, in Wettbieten zu bringen. Aber ich glaube, Bellingham hat sich auch schon sehr früh sehr klar dazu entschieden, zu Real Madrid zu gehen als nächsten Schritt. Und gerade wenn ein Spieler sehr klar ist in dem, was er möchte und wie sein nächster Schritt auszusehen hat, schwächt das natürlich auch die Karten des abgebenden Vereins. Das muss man natürlich auch sagen. Wenn er sagt, okay, Real Madrid oder nichts, so, dann wirst du natürlich nicht mehr sagen können, okay, aber die bieten 150 Millionen. Und ich glaube, auch da haben die Verantwortlichen beim BVB sicherlich auch in der Vergangenheit schon des Öfteren bewiesen, dass sie auch gute Verhältnisse nach Madrid pflegen und pflegen wollen. Und da hat man sich wahrscheinlich einfach auf einen sauberen Deal geeinigt. Ich meine, 120 Millionen ist immer noch eine richtig große Menge Geld. So. Die kriegst du auch nicht jeden Tag. Die Boni sind dann nochmal ein anderes Thema. Da kann man auch nochmal profitieren, wenn das für alle Seiten gut geht. Ich weiß nicht, ob man da jetzt noch den nächsten 10 oder den nächsten 20 Millionen nachweinen muss. Ich glaube, das ist in der Größenordnung irgendwie nicht mehr angebracht. Und da ist es dann auch die Frage, mit wem vergleicht man das, ne? Also
Ja, das ist, glaube ich, das Problem, dass du dann teilweise irgendwie den Enzo-Deal bei Chelsea vorher hattest und dann auch siehst, dass er da nicht gut ankommt und schon das Gefühl hast, Jude ist vor allen Dingen, naja, vor das Potenzial plus die Reife halt eine ganz, ganz besondere Mischung, die ihn halt zu so einem super speziellen Youngster machen. Wir wissen alle, das ist die ganz heiße Ware. Aber ich tue mich da auch schwer, genau was auszumachen und man muss ja auch sagen, dass bei sowas halt ganz, ganz viele kleine Teilchen auch ineinander greifen können. Du hast es gesagt, wenn der Spieler nur nach Madrid will. Das liegt aber natürlich auch daran, es war ja relativ lange und das hätte ich mir auch gut vorstellen können, auch Liverpool immer so eine Adresse, wo man gehört hat, daran hat er Interesse. Dann schafft es Liverpool, sich nicht für die Champions League zu qualifizieren und ist dadurch quasi raus. und zieht sich dann auch zurück. Und das sind so kleine Sachen, die dich dann natürlich auch wieder in eine andere Richtung drängen. Gleichzeitig ist für mich trotzdem die Frage, die sich so ein bisschen aufgedrängt hat bei diesem ganzen Bellingham-Ding jetzt und dann auch am Ende mit dem Preis. Der BVB hat sich natürlich in den letzten Jahren nicht wirklich in seiner Verhandlungsposition gegenüber Spielern verstärkt, gegenüber sehr talentierten jungen Spielern. Du hast Haaland entgegen aller Aussagen die Ausstiegsklausel erlaubt und dadurch natürlich auch deutlich weniger mit ihm eingenommen, als du einnehmen hättest können. Da sind wir uns, glaube ich, spätestens nach dieser Saison alle einig. Dann hast du einen Jude, da gibt es zwar keine, da gibt es zwar keine Ausstiegsklausel, aber es gibt eben das Gentleman's Agreement und wenn du das nicht einhältst, dann kommt der nächste Superstar ja nicht zu dir, weil du musst den jungen Spielern quasi jetzt schon im Vorhinein irgendwie die Hand reichen und auch ein bisschen den Arsch pudern, um es mal so zu sagen. Und das ist, hat mich schon so ein bisschen zurückgelassen mit, naja, wo entwickeln wir uns denn hin? Also natürlich war das für mich auch vor 5 Jahren und dann hatten wir Dembélé und Co. Noch so eine bisschen andere Ausgangssituation, weil du sagst, hey, wir sind hier gerade irgendwie im Konzert der Großen angekommen, wir müssen Geld verdienen, wir müssen mithalten, wir müssen uns verbessern, dafür brauchen wir Geld und dafür brauchen wir diese Transfereinnahmen, die Großen. Jetzt sind wir aber einen ganzen Schritt weiter und befinden uns sportlich, wenn überhaupt in derselben Position wie damals und verhandlungstechnisch auch nicht in der besseren Situation, dass diese Spieler mal ein Jahr bleiben oder mal eine knallharte Ansage bekommen. Und das hat mich da schon ein bisschen beschäftigt, diese Frage, ja, ist das, wir wissen alle, das ist das Geschäftsmodell des BVB, das wurde oft genug gesagt, aber für mich war das immer so ein bisschen verknüpft mit, das ist unser Geschäftsmodell, damit wir oben rankommen. Und so langsam stellt sich für mich die Frage, ist das jetzt wirklich unser Geschäftsmodell für immer und wie geil finde ich das?
Ja, ich meine, klar, es ist ein ganz zentraler Punkt, dass du einfach den absoluten Top-Talentenweg aufzeigen musst. Und für die ist der BVB nicht der letzte Schritt in ihrer Karriere. Das heißt, du musst den auch irgendwie glaubhaft versichern oder eben auch in Form von einer Klausel das vertraglich festsetzen, dass sie, wenn sie bereit sind, den nächsten Schritt machen können. Und letztendlich muss man ja sagen, wenn man das so einordnen würde, ist der BVB leider doch ein Tier-2-Team, wenn man das sozusagen auf die absolute Elite runterbrechen will. Und da wird es immer Spieler geben, die dann noch den nächsten Schritt machen wollen, die dann ankommen wollen bei Real Madrid, Barcelona, Paris Saint-Germain, den englischen Top-Teams. Und dann hört es halt auch schon auf. Vielleicht auch die Bayern, aber auch aus Italien ist da ja kein Team dabei, wo man sagt, okay, diese Talente gehen dann irgendwann den Weg nach Italien. Das heißt, man ist für einen sehr exklusiven Pool sozusagen ein Ausbildungsverein, aber hat eben die Möglichkeit, sich zumindest für ein paar Jahre mit absoluten Top-Talenten, auf die man sonst eventuell keinen Zugriff hätte, irgendwie zu stärken. Und ich glaube, da muss man dann für sich selbst abwägen, ob das der Deal ist und ob man sich auch so sportlich dauerhaft erfolgreich positionieren kann. Und ich glaube, das macht schon eine ganz gute Überleitung dazu, wie der BVB eigentlich mittlerweile seinen Kader plant. Und da bin ich nämlich der Meinung, dass sich da schon was verändert hat und dass man da einen anderen Weg eingeschlagen hat. Vielleicht können wir da gleich nochmal im Detail drauf eingehen. Aber da geht es mir dann insbesondere auch um Thema Altersstruktur und auch Perspektive, insbesondere in Hinsicht auf Wiederverkaufswerte.
Ja, und also absolut. Und ist, glaube ich, auch der wichtigste Punkt, über den wir heute am Ende reden werden, weil wir haben auf Twitter gefragt, 09 heißen wir auf Twitter, folgt uns gern. Dann bekommt ihr alles mit und könnt auch Fragen stellen. Denn da haben wir gesagt, hey, wir nehmen endlich wieder auf. Und wie gesagt, waren sehr dankbar, dass überhaupt noch irgendjemand wusste, wer wir sind und darauf reagiert hat. Und ihr habt auch Fragen gestellt. Und vieles, vieles darin dreht sich um den Transfersommer. Und vor allen Dingen auch, warum das Ganze denn insgesamt für so schlechte Laune jetzt sorgt. Warum sind wir denn nicht mehr an dem Punkt, den ich gerade beschrieben habe? Nämlich Abpfiff letzter Spieltag und hey, hier entwickelt sich was und ich mag meinen Verein wieder. Warum ist das eigentlich eingestürzt? Und das ist eine Sache, die wir jetzt ein bisschen aufdröseln wollen. Wie gesagt, Transfermarkt, da gibt es einige Fragen, werden wir so ein bisschen abarbeiten. Ich würde sagen, dass wir anfangen, hier mal die schnellen Fragen, die vielleicht schneller beantwortet sind, einmal durchgehen und dann Richtung Transfermarkt gehen. Da gibt es dann ja auch verschiedene Abteilungen, dass wir das dann alles drin haben. Als erstes hat Tobias Struck 2, ich bin knallhart, ich lese jeden Twitter-Namen genauso vor, wie er auf Twitter heißt. Das ist mir egal und das finde ich auch immer sehr lustig. Es freut mich auch übrigens immer, wenn Leute sich online streiten und das einfach ohne Rücksicht auf Verluste, also schreiben, wie können sie es wagen, Schweinchen 6 oder so. Also das einfach diesen Namen nehmen, als das ist die Person. Ich streite mich jetzt mit Schweinchen 6 und ich finde es auch nicht lächerlich, mich mit jemandem zu streiten, der Schweinchen 6 heißt. Ich ziehe das knallhart durch, ich bin sauer auf Schweinchen 6. So werden wir es ja auch so machen. Wir sind aber nicht bei Schweinchen 6, sondern bei unserem guten Freund Tobias Struck 2. Und der hat gefragt, was ist dran an Wagnummern? Und wir haben im Vorfeld ein bisschen gesprochen und waren beide sehr überrascht. Und ich habe auch nochmal geguckt und wirklich versucht, irgendwas zu hören oder rauszufinden und muss sagen, dass ich dazu einfach nur sagen kann, dass das für mich ziemlich aus dem Nichts kommt, diese Frage, dass ich da jetzt auch nicht wahnsinnig belastbare Quellen hätte, weder was gehört habe noch was gelesen habe oder so. Und deswegen kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nur sagen, ich weiß von nichts, das ist die ehrliche Antwort. Ich glaube, es ist auch nicht viel dran, weil wir leben in einer Welt, irgendwann liest du immer irgendwas, wenn solche Sachen konkreter werden. Also da sind wir, wenn überhaupt, bei einer ganz vagen Idee und keine Ahnung, wie die sich rumgesprochen haben soll. Aber du hast es eben schon gesagt, an sich wäre das vielleicht gar nicht so ein schlechter Spielertyp.
Ja, also ich meine, Joscha Wagnumann, grundsätzlich im Profil ein spannender Spieler, kann beide Außenverteidigerpositionen spielen, also sowohl in der Dreierkette oder beziehungsweise vor einer Dreierkette auf den offensiven Flügelpositionen oder auch in der Viererkette auf den beiden Außenverteidigerpositionen. Großer Spieler, ich weiß gar nicht, wie groß er ist, ganz genau ist, aber ich glaube, er geht an die 1,90 ran. Physischer Spieler, gutes Grundtempo, technisch würde ich sagen, solide. Ich glaube, gerade da hat er noch Entwicklungspotenzial, auch insbesondere was so seine Effizienz angeht im Übergangsspiel im letzten Drittel. Ich glaube, da ist er noch immer für einige Ballverluste gut. Ich erinnere mich noch gut an die Zeiten beim HSV. Sitze ja hier noch in Hamburg, das heißt, die Verbindungen sind da auch eng und da habe ich ihn noch als jüngeren Spieler gut in Erinnerung, aber in der Gesamtsumme, glaube ich, ist das vielleicht noch ein Schritt zu früh? Und ich glaube auch, dass er nicht den Mehrwert mitbringt, den man sich vielleicht von ihm erhoffen würde. Also zumindest zum jetzigen Stand der Entwicklung. Ich glaube grundsätzlich eher so Allzweckwaffe à la Riasson. Und ich glaube, es ist auch, um das schon mal vorwegzunehmen, sehr, sehr gut, dass Julian Riasson beim BVB spielt. Gefällt mir als Spielertyp sehr, sehr gut. Aber in seiner Ausprägung, vielleicht doch ein bisschen näher an Thomas Meunier und spätestens da wird es dann ja, glaube ich, umstritten.
Spätestens da wird es umstritten. Trotzdem muss ich auch generell sagen, schon als wir diesen Podcast oder mit diesem Podcast mit einem anderen Namen vor 2-3 Jahren gemacht haben, haben wir gesagt, eine große Baustelle beim BVB ist eigentlich immer die Außenverteidigerposition. Ich finde, das hat sich nicht geändert. Das hat sich auch diesen Sommer nicht geändert. Du hast einen Rafa abgegeben, dafür einen Benzebaini geholt. Da werden wir gleich auch nochmal drüber sprechen, ob das Verbesserung oder eine Verschlechterung insgesamt ist. Und ansonsten hast du jetzt einen Morey, der weiter keine Rolle spielen soll, einen Meunier, der zumindest aus Fansicht eigentlich auch keine Rolle mehr spielen soll, einen Marius Wolf, der einen Lauf hatte, der eine tolle Saison gespielt hat, den ich super gerne mag als Spieler, aber der jetzt sicherlich erstens vielleicht auch nicht diese Qualität mitbringt, die man sich dann sehnt, wenn man ganz oben angreifen will. Und zweitens natürlich auch so ein bisschen die Frage offen lässt, inwieweit er diese Form weiter abrufen kann. Und dann sprechen wir wieder über den Benzebaini und ja, was haben wir sonst noch? Das wird dann eng, Riasson halt, ne? Und also das ist schon eine der Baustellen, wie auch immer. Bevor wir weiter reingehen, wir verquatschen uns schon wieder, würde ich anschließen an die Frage, ob Marius Wolfs Formkurve hält, die ich hier stelle. Die Frage von Papa Trofje von Twitter. Er fragt nämlich, ist Emre Can's Formkurve nachhaltig oder wird es eine schwere Saison für ihn, verbunden auch mit der Frage nach dem zukünftigen Kapitän? Das ist eine Frage, die ich sehr valide finde, denn beim BVB insgesamt, wir kommen trotzdem auch wieder Richtung Transferplanung die ganze Zeit, wir können nicht drum herum reden, wird gerade gefühlt schon sehr darauf gebaut, dass viele Spieler ihre Form der Rückrunde halten. Also wir sprechen nicht mal über die Saisonform bei Dortmund. Und da sprechen wir über einen Emre Can, der natürlich ein tolles Halbjahr gespielt hat, nach 2,5 nicht so tollen Halbjahren beim BVB. Wir sprechen über einen Daniel Mahlen, der endlich ein bisschen Fahrt aufgenommen hat, als vielleicht gesetzter Außenstürmer dann, der aber auch 1,5 Jahre vorher nicht wirklich überzeugen konnte. Wir sprechen über einen Adeyemi, der jung ist, der ein halbes Jahr zum Ankommen gebraucht hat und das auch nochmal bestätigen muss. Und Emre Can reiht sich da für mich total ein in diese Reihe von Marius Wolf auch, in diese Reihe von Leuten, wo du sagst, natürlich hat er das Potenzial? Das war bei Emre Can aber nie die Frage. Aber die Frage ist schon, inwieweit kann er das zeigen, was er wirklich im letzten Halbjahr gezeigt hat? Weil nur das würde zum Beispiel meiner Meinung nach auch überhaupt berechtigen, dass man über ein Kapitänsamt spricht.
Ja, sehr berechtigter Punkt und ich glaube, seine bisherige Karriere gibt jetzt nicht den größten Anlass zur Hoffnung, dass er auf Jahre konstant spielt. Ich glaube, das ist aber auch selten der Weg, wie es funktioniert. In aller Regel ist ja Konstanz auch etwas, was sich erst mit zunehmendem Alter und mit zunehmender Erfahrung entwickelt. Und dann geht es ja letztendlich auch darum, welche Rolle man spielt, ne? Also wie genau ist denn die Position und das Aufgabenprofil ausgestaltet? Und ich glaube, dass die aktuelle Spielweise des BVB Emre Can sehr entgegenkommt. Wir sehen ja zuletzt sehr, sehr oft und auch zum Beispiel jetzt im Testspiel gegen Erfurt war das wieder gut zu sehen. Ja, der Sechser soll sich immer wieder zwischen die beiden Innenverteidiger fallen lassen, damit die Außenverteidiger hochschieben können. Das gibt ihm auch die Möglichkeit, ja wirklich mit dem Rücken oder mit offenem Blick zum Spiel aufzubauen. Ich glaube, das ist nämlich eine seiner größten Schwächen ansonsten, dass er nicht immer der allerumsichtigste Spieler ist und so kann er wirklich auch seine langen Pässe aus einer entspannteren Haltung irgendwie anbringen. Dazu kann er natürlich dann im Spiel gegen den Ball, wenn sich der BVB dann ja, wieder mit einer Viererkette formiert, wieder ins Mittelfeld positionieren und von da dann eben auch aggressiv nach vorne verteidigen. Ich glaube, in der letzten Linie, wo er ja auch teilweise schon mal gespielt hat, funktioniert er nicht so wahnsinnig gut, weil er da zu viel Risiko im Zweikampf nimmt. Das heißt, man bringt eigentlich durch dieses Wechselspiel, okay, in Ballbesitz mal auch Aufbauspieler im Zentrum der Dreierkette, der vielleicht sogar ein bisschen tiefer fällt, um so einen diagonal anspielbarer Anhänger zu sein, dass er das spielen kann und gegen den Ball wiederum seine Stärken weiter vorne ja, zur Geltung bringen kann. Also ich glaube, das tut ihm gut und das führt sicherlich auch dazu, dass er eine sehr, sehr starke Rückrunde gespielt hat. Auf der anderen Seite kann man natürlich nicht sagen, ob das jetzt trotzdem langfristig so anhält. Da kommen natürlich auch Sachen dazu, kriegt er sein Temperament dauerhaft in den Griff.
Ja, aber das finde ich, das ist halt einer der Punkte, wo ich sage, okay, vielleicht haben wir da bei Can doch noch ganz gute Aussichten, vielleicht auch im Gegensatz zu anderen formstarken Spielern, weil es bei ihm die Qualität an sich ja nie wirklich bestritten ist, sondern er oft auch nicht die richtigen Entscheidungen getroffen hat, aufgrund seines Temperaments, aufgrund einer gewissen Aggressivität, aufgrund vielleicht dann auch mangelnder Übersicht, die du angesprochen hast, weil er sich auch mitreißen lässt. Und da kommt natürlich schon ein gewisses Alter, ein Finden der Rolle. Zumindest in Interviews ja auch bei ihm deutlich ausgesprochener Wandel seiner eigenen Einstellung, seiner Mentalität dazu, ne? Und wenn er das mitbringt, um nur sein Potenzial und seine Qualitäten freizusetzen, dann habe ich bei ihm eigentlich schon auch die Hoffnung, dass wir zumindest nicht mehr den Emre Can von vor 2, 3 Jahren sehen werden.
Sehr gut möglich und vielleicht, und da auch mal die Brücke zu schlagen zum Thema Kapitänsamt, tut ihm da auch Verantwortung gut. Also ich glaube, auch das ist eine Sache, das kann auch eine Riesenchance sein. Also wenn er dann auch die Verantwortung für die Mannschaft übernimmt und sich dann auch ein bisschen zurücknehmen muss in manchen Situationen, dass ihm das dabei helfen könnte. Also ist eine spannende Frage und ich glaube auch, die ganze Frage nach dem Kapitänsamt wird eine sehr spannende Frage sein. Ich gehe auch mal davon aus, dass das am Ende sehr polarisierend wird. Da wird sich ja dann die Frage stellen, jetzt wo Marco Reus das nicht mehr macht, kannst du es eigentlich auch nicht einem Mats Hummels geben? Beide, glaube ich, in
Genau.
einer sehr ähnlichen
Ja.
Situation, beide 34, beide werden wahrscheinlich den nächsten Sommer den Verein verlassen. So, dann hast du den nächsten großen Umbruch und eigentlich musst du dafür jetzt schon die Riege neu bilden. Du musst sagen, okay, wer sind deine Säulen für die nächsten Jahre? Und da ist vielleicht dann Emre Can ein Spieler, gerade jetzt, wenn eine Vertragsverlängerung ansteht, auf den man da baut. Wen hast du sonst als Alternativen?
Ja, immer wieder genannt wird ein Süle. Da ist mein Problem bis jetzt, dass ich würde ihm überhaupt nicht die Klasse absprechen. Ich freue mich, dass Süle für den BVB spielt. Ich freue mich auf die Innenverteidigung generell nächstes Jahr. Aber Süle hat jetzt noch kein ganzes solides Jahr beim BVB gespielt. Das ist einfach auch Fakt. Deswegen für mich käme es ein bisschen früh, bisschen überraschend. Der andere Name, der noch genannt wird, ist Gregor Kobel. Das macht schon Sinn, finde ich. Der hat die Ausstrahlung, ist noch relativ jung, ist aber trotzdem wohl der Spieler, der am konstantesten performt. Und das könnte man schon angehen. Nur müsste man da sich dann vielleicht dann auch, du sagst, das ist vielleicht schon eine richtungsweisende Entscheidung, sicher sein, dass wir nicht in ein, zwei Jahren leider Kobel verlieren. Und dann haben wir einen Kapitän, der uns wieder vielleicht sogar Richtung die Konkurrenz verlässt, wo man gar nicht Spieler verlieren möchte. Das wäre auch sehr ärgerlich. Also ich finde es eine schwierige Frage. Ich habe sogar schon mal gedacht, ob, auch wenn es viel gefordert wurde, dieses Jahr der perfekte Zeitpunkt war oder ob Marco Reus das Ding nicht einfach ein Jahr lang hätte alleine aufgrund seines Legendenstatus weitertragen können und dann machen wir es nächstes Jahr mit einem anderen Kapitän. Oder vielleicht überhöhen wir es natürlich auch generell, diese ganzen Sachen, ne?
Weiß ich nicht. Ich glaube, das spielt auch in jeder Mannschaft irgendwie eine Rolle. Und gerade wenn wir jetzt über Kobel sprechen, ich glaube, heute hat es der Kicker gebracht, dass da eine Vertragsverlängerung anstehen soll mit einer deutlichen Gehaltsaufbesserung. Ich glaube, so bis zu 10 Millionen wurde da kolportiert. Wenn man jetzt die Dimension hört, dann muss
dann
man...
Dann kann man auch Kapitän werden, ja.
Nein, aber dann muss ja auch zumindest das Verständnis da sein, dass man dann längerfristig als Säule eingeplant ist. Also ich glaube, da muss man auch klare Linien ziehen und sagen, okay, das setzt aber auch voraus, dass wir hier nicht in einem Jahr drüber sprechen, ob du den nächsten Schritt machst. Und das setzt auch eigentlich voraus, dass wir hier keine Ausstiegsklausel reinschreiben. Ja. Also ich glaube, wenn wir über die ganze Frage Führungspersönlichkeit und Kapitänsamt sprechen, dann glaube ich, muss das gegeben sein. Ich glaube, bei Süle wäre das halt weniger ein Thema, auch aufgrund seiner Historie. Ich glaube, jetzt auch mit seinen 27 Jahren ist der BVB wahrscheinlich jetzt die Station, die seine Karriere auch definieren wird. Von daher sehe ich das da schon gegeben. Bei einem Gregor Kobel muss man aber sagen, glaube ich, spricht einerseits die Leistung klar dafür. Ich glaube, im letzten Jahr mit der beste Spieler gewesen beim BVB. Es spricht, glaube ich, auch seine ganze Ausstrahlung und auch Arbeitsweise für ihn. Ich muss sagen, auch wenn ich die ganze Diskussion um das Übergewicht von Niklas Süle überzogen fand, habe ich trotzdem irgendwie einen Punkt darin gesehen. Also es war ja zu verschiedenen Zeitpunkten offensichtlich, dass Niklas Süle nicht in seiner besten Verfassung war. Und ich finde schon, dass auch zum Kapitänsamt dazugehört, dass jemand sich als Vorbild positioniert, dass jemand eine Arbeitsweise an den Tag legt, die eigentlich unbestritten ist und von jedem anerkannt wird. So, und ich bin mir nicht sicher, ob Niklas Süle unbedingt der Kandidat dafür ist. Ich finde auch auf dem Platz habe ich jetzt mal Niklas Süle nicht zwangsläufig das Gefühl, dass der Typ Anführer ist, den man sich da unbedingt vorstellt. Ich glaube, das definiert jeder anders, aber wäre jetzt erstmal so mein Gefühlsding. Ja.
Würde ich sogar ein bisschen mich anschließen, das ist auch mein Gedanke, wenn ich Süle höre, sehe ich ihn da als sehr zuverlässigen Verteidiger, als Partner eines, aber eben nicht als Wortführer, als Anführer, als jemand, der das so ausstrahlt, ne, sondern als jemand, der perfekte Partner für jemanden ist, der dann extrovertierter ist. Und es gibt natürlich verschiedene Persönlichkeitstypen, es gibt auch verschiedene Kapitänstypen, die funktionieren kann, aber auch mein Blick darauf ist so ein bisschen, dass Niklas Süle hat für mich nie so richtig, ich bin Kapitän, ausgestrahlt. Das kann ich nicht ablegen, wenn wir über dieses Thema sprechen. Und zwar zu lange, Christoph. Wir haben hier noch andere Fragen auf. Ich mache jetzt hier mal Cuts. Wir gehen jetzt weiter. Dottore Amore 09 hat gefragt, Rasenwachsgeschwindigkeit und dachte, das ist ein guter Gag. Aber du kriegst mich nicht. Natürlich werde ich jede Frage hier professionell beantworten. In der Regel wird Gras von Frühling bis zum Herbst circa 5 bis 6 Zentimeter pro Woche wachsen, habe ich gelesen. Das bedeutet, es sind 0,000000033 km/h, wenn man das runterrechnet, und zwar auf Zentimeter in Kilometer umrechnet und dann die Woche auf Stunden. Also, kann alles falsch sein, ich bin super schlecht in Mathe, aber ich glaube eigentlich, dass es ungefähr richtig ist. 0,000000033 km/h ist die Rasenwachsgeschwindigkeit. So kriegst du mich nicht, Dottore Amore 09. Weiter im Text. Wir gucken hier nochmal durch die Fragen. Das große Thema Transfermarkt kommt immer näher. Können langsam nicht mehr drum rumreden. Ich würde aber noch mal kurz hier, kleine Nachfrage von Persona, a.k.a. Jubaka auf Twitter. Barbie oder Oppenheimer? Hast du eine Meinung zum großen Popkulturding?
Oh, nee, bin ich raus. Weißt du doch, ich gucke sowas nicht. Ich gucke, gibt es nicht auf
Temptation
RTL
Island.
Plus.
Oh,
Ja.
ja, ich auch wieder viel, muss ich sagen. Ex on the Beach gerade tatsächlich guter Stoff. Werden wir auch noch ausführlicher drüber reden in diesem Podcast. Da müsst ihr durch, das ist mit dem Paket drin. Nee, Barbie oder Oppenheimer, ich habe auch beide nicht gesehen. Ich warte seit 2 Jahren auf Killers of the Flower Moon von Scorsese und hoffe, dass der endlich rauskommt. Aber ich glaube, die sind beide gut, ne? Also beides gute Filme. So, weil beides von guten Filmemachern ist. Ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht der große Christopher Nolan-Fan, weil mir das manchmal ein bisschen zu bombastisch und steril und technisch ist, wie er Sachen erzählt. Barbie hat Ryan Gosling und ich habe gehört, dass er richtig abliefert. Also da ist das Auge mit, ne?
Ich muss sagen, bin komplett raus aus der ganzen Diskussion. Ich weiß gar nichts davon und habe auch wenig verstanden von dem, was du gesagt hast, aber es wird schon stimmen. Also wirklich, Filmkultur ist nicht mein
Ja, also
Spezialgebiet.
das fragt ihr bitte mich auf Twitter und lasst Christoph aus der Sache raus. Ihr merkt, der kommt richtig ins Straucheln.
Aber Musikfragen können wir gerne machen. Da bin ich mir gerne
Haben wir
dabei.
heute leider nicht, aber werden wir mal mitnehmen.
Wollen wir
So.
als Rubrik, kurz, bevor wir es abschließen, wollen wir als Rubrik immer noch einen Musiktipp mitgeben?
Ja, hast du einen? Dann mach jetzt einfach.
Ich muss sagen, ja, doch, komm. Ein Künstler, der bei mir neuerdings immer eigentlich auf der Playlist mit drauf ist, Fred Again. Wahnsinnig gut. Kürzlich neu entdeckt. Ich glaube, ich habe vorher auch unterm Stein gelebt. Aber das wäre mein Musiktipp für diese Woche.
Okay, meine Musiktipps sind dieselben wie vor 2 Jahren. Ich höre immer noch denselben Kram, aber The National haben dieses Jahr ein neues Album rausgebracht. Hört mal rein, ist ganz geil. Und ansonsten habe ich noch eine andere Band, die ich gerade viel höre, aber ich weiß nicht, ich habe das Gefühl, dass sie ein bisschen umstritten ist. Und das meine ich jetzt auch nicht so schlimm umstritten, aber ich lese aber auf Twitter, dass viele den Sänger irgendwie und dass der schlimm ist. Aber The 1975 höre ich gerade auch noch relativ viel, so weil es gute Nebenbei-Musik ist. Aber kann sein, dass der
Finde ich
Sänger
aber auch
manchmal.
gut.
Ja, habe ich auch live gesehen diesen Sommer. Fand ich live auch sehr gut. Aber auch das ist, glaube ich, ein Problem, weil manche sagen, das ist nicht okay, dass der auf der Bühne sein Hemd aufknöpft und solche Sachen. Deswegen, ich möchte mich nicht weiter in dieses Thema begeben, aber musikalisch kann man echt gut nebenbei hören. Wir haben drei große Punkte, was den Transfermarkt angeht. Und ich würde das jetzt tatsächlich einmal so ein bisschen in diese drei Punkte aufschlüsseln wollen, um zum großen, großen Thema dieses Podcasts zu kommen. Nachdem wir schon eine Länge Podcast aufgenommen haben. Der erste Punkt ist so ein bisschen, warum ist dieses Transferfenster so enttäuschend? Warum reden wir über 100 Millionen für Bellingham und über Aussagen in der Vergangenheit, die ja getroffen werden mit, wir werden kreativ sein, ihr werdet schon sehen, was wir da holen, wir sind lange vorbereitet auf den Bellingham-Abgang und dann kriegst du es erstens als Verein nicht hin, das so zu kommunizieren, als würde das stimmen und zweitens verhältst du dich auch nicht so, als würde das stimmen. Was ist da los? Das ist der eine Punkt. Der zweite Punkt, den wir auf jeden Fall mit reinnehmen können, dann ist auch nochmal, was will der BVB denn erreichen, Christoph? Wenn wir uns angucken, was für Spieler da geholt werden, wenn wir davon ausgehen, wie immer wieder zu hören ist, dass Terzic da großes Mitspracherecht hat, was für ein Fußball wird und will dieser BVB spielen und wird er spielen können? Und der dritte Punkt in diesem Transferfenster, der natürlich auch eine große Sache ist, ist die Verpflichtung von Lukas? Felix Metscher. Nicht hier verwechselt auch noch. Von Felix Metscher. Das hat auch für viel Diskussion und auch schlechte Laune gesorgt. Das sind die drei Pfeiler. Ich würde sagen, gerade weil welches Spielsystem ist möglich, so ein bisschen deine Abteilung ist, um das noch besser zu beschreiben, als ich es je könnte, würde ich sagen, lass uns mit dem ganzen nicht so technischen, nämlich mit dem Matcher-Thema einmal einstarten. Auch da gibt es für mich so verschiedene Punkte, die man da ansprechen muss und kann. Das Blöde ist bei dem Thema, um mal wirklich ernst zu werden kurz, dass ich tatsächlich das Gefühl habe, und das finde ich super ätzend, dass es Sachen gibt, die man ansprechen muss heutzutage. Dass man sagen muss, dass Transpersonen jegliches Recht haben, ihr Leben so zu leben, wie sie möchten. Und dass es Homosexuellen genauso erlaubt es, ihr Leben zu leben und ihre Liebe zu leben wie jedem anderen. Und das ist, finde ich, erstmal in Verbund mit diesem Transfer eine super traurige Erkenntnis auch, weil das ist das, was ich glaube. Aber du wirst mittlerweile durch all diese Sachen und durch all diese gesellschaftlichen Diskussionen und auch diese ätzende Diskurskultur auf Twitter dazu gedrängt, dass du wirklich das Gefühl hast, ich muss das nochmal laut sagen. Ich will das eigentlich nicht laut sagen. Ich will, dass ich das denke, dass das richtig ist und ich will mein Leben nach dieser Maxime leben. Aber ich will nicht jedem sagen, hey, das ist meine Aussage. Nur mittlerweile hast du dann eben das Gefühl, okay, wenn ich mich nicht zum Matcher äußere, obwohl ich auf Twitter viel zu Dortmund schreibe, wenn ich jetzt einfach Dortmund abfeiere, wenn ich einfach das nächste Matcher-Tor abfeiere, dann ist das vielleicht was, was mir nicht nur nachgesagt wird, sondern was Leute aus dieser Ecke auch noch bejubeln. Und das ist eine Sache, die für mich das große, große Dilemma an diesem Transfer am Ende beschreibt. Ich habe es zweimal versucht, halbwegs differenziert auf Twitter. Es gibt nur zwei Tweets von mir zu dem ganzen Thema. Und da ging es beide Male eher um eine Metaebene. Weil für mich ist der Punkt erstmal, dass ich, und das ist der erste Vorwurf, und das finde ich lächerlich in dieser Diskussion, ich habe überhaupt kein Problem damit, dass jemand religiös ist und dass er seinem Glauben nachgeht. Überhaupt nicht. Zweitens bin ich trotzdem der Überzeugung, dass es einen Glauben gibt und dass Glauben in dieser Zeit Sinn macht und dass es Religion gibt und dass es Pastoren gibt, die wir beide kennen, die wir beide auch in unserer Kindheit schon kennengelernt haben, im Konfirmationsunterricht, whatsoever, dass es Leute aus verschiedensten Religionen gibt, die auch bereit sind, eine Vielfalt zu leben und vor allen Dingen einfach Menschen erstmal grundsätzlich zu achten. Das ist nicht gesetzt, dass das mit Religion einhergeht und darüber streiten wir nicht. Wir streiten nicht darüber, ob Felix Metscher nicht religiös sein darf. Das Ding ist, wir streiten nicht mal darüber, ob Felix Metscher transphob oder transfeindlich oder homofeindlich sein darf. Selbst das darf er ja. Das kann er ja zu Hause machen. Ich kann das scheiße finden und er kann das sein. Was er aber macht, ist, seine Reichweite eben auch zu benutzen, um diese Inhalte weiterzutragen. Jemanden wie Matt Walsh zu verbreiten, der gefährlich ist, der Adressen von Kindergärten leakt, die in den USA eine andere Ansicht haben als er. Und das ist eine Sache, wo ich nur mal ganz kurz, ich habe meine Meinung zu diesen Sachen gesagt, die Felix Metscher denkt. Ich denke sie nicht so, ich halte sie für wirklich schlimm. Aber der Punkt ist, ich verbiete ihm seine persönliche Meinung nicht, ich verbiete ihm seine Religion nicht und darum geht's auch nicht. Ich möchte nicht, dass ein Spieler unseres Vereins erstens auch durch den BVB als großen Schritt profitiert, eine größere Plattform hat und vielleicht wieder sowas verbreitet. Ich möchte nicht, dass ein Spieler meines Vereins öffentlich Seiten folgt, die sogar diese Konversionstherapien machen, was ich eine der unmenschlichsten Geschichten finde, die es überhaupt gibt. Das ist wirklich eine Sache, die mir auch nahe geht. Und vor allen Dingen möchte ich nicht, und das ist für mich das wirklich, was mich so daran ärgert, ich möchte nicht, dass Leute, die auch so denken, das Gefühl haben, beim BVB kann ich das jetzt laut aussprechen. Und das passiert. Guck dich auf Social Media an, guck dich bei diesen Diskussionen um Matcher um die liefen. Die Leute werden offener damit, dass sie dieses menschenverachtende Zeug offen sagen können. Weil das ist ja okay, ihr neuer Superstar macht das auch. Der BVB sagt, der darf das auch, wir kaufen den trotzdem. Das ist das Erste. Und das Zweite, was ich unendlich traurig finde, ist, dass es viele Betroffene gibt, die erstmal ganz ehrlich gesagt haben, und es gibt für mich keinen Grund, das nicht zu glauben. Warum soll man jemandem nicht glauben, der sagt, das, was Felix Metscher gesagt hat, was er macht, das verletzt mich, was er geteilt hat, nicht was er gesagt hat, sonst werden wir hier wieder zurechtgewiesen. Das verletzt mich. Und dass es Fans jetzt gibt beim BVB, die nichts verkehrt gemacht haben und die sich verletzt fühlen und die sich vielleicht nicht mehr sicher fühlen oder die sich vielleicht nicht ernst genommen fühlen, obwohl sie nichts falsch gemacht haben, das finde ich eine absolute Tragik an dieser Sache. Und das ist eben auch Ende meines Monologs, finde ich, das ganz große Versagen ist, dass der BVB nicht nur diesen Transfer durchgezogen hat, sondern auch auf eine Art und auf eine Kommunikationsart durchgezogen hat, dass die Leute Recht haben, damit sich so zu fühlen. Und das finde ich von meinem Verein auch wirklich, wirklich, wirklich tragisch.
Erstmal vielen Dank für die Ausführung. Also ich fand das wirklich gerade sehr bereichernd und kann dir auch in der ganzen Tragweite zustimmen. Also ich glaube, auch um dem Genüge zu tun, es ist für mich eine absolute Selbstverständlichkeit, dass jeder sein Leben nach seiner Fasson führen sollte und dass natürlich jeder lieben kann, wen er will. Ich glaube, das sollte völlig außer Frage stehen und das ist, glaube ich, ganz, ganz wichtig. Und Ich glaube, da kann man auch dann direkt anschließen an den BVB, der sich ja mit echte Liebe auch ein Motto gegeben hat und auch in seiner CSR-Strategie auf jeden Fall versucht, darauf aufzubauen. Also da sind dann ja auch Werte klar formuliert, denen man selbst eigentlich gerecht werden möchte. Und ich glaube, dem ist man mit dieser Verpflichtung auf jeden Fall nicht gerecht geworden. Und ich glaube, da muss man sich dann auch in der Organisation fragen, wo die Prioritäten sind. Und da eine sportliche Verpflichtung und die Hoffnung, dass dieser Transfer gelingt und sportlichen großen Mehrwert liefert, dass man das dann höher setzt als die eigenen Grundwerte und Grundsätze, die man auch Fans gegenüber verkörpern möchte und die man auch monetarisiert. Und das spielt auch eine Rolle damit. Dass man das höher setzt, ist aus meiner Sicht schon erstaunlich, gerade in heutigen Zeiten, wo man ja auch einen nicht unbeträchtlichen Image-Schaden fürchten muss. Sagt aber vielleicht auch viel darüber aus, wie sicher sich die Branche fühlt, wie selbstverständlich sowas dann auch beiseite gewischt wird nach einer gewissen Zeit. Und ich glaube, das schließt halt auch an andere Themen an, die man gerade sieht. Also ich möchte jetzt gar nicht das Fass Benjamin Mendy aufmachen. Wer sich dazu näher informieren will, der sollte sich das auf jeden Fall nochmal angucken und auch wie die Fußballbranche darauf reagiert hat, namentlich Memphis Depay, Rio Ferdinand und so weiter. Aber ich glaube, die mangelnde Selbstreflexion und auch die ja, fast schon Arroganz anzunehmen, dass man das alles unbeschadet überstehen wird, weil die Fans eine solche Zuneigung zeigen und sich dem Verein eigentlich ja so hingeben, das ist schon krass.
Ja, finde ich auch. Und wie gesagt, ich finde einfach, was halt eben auch dazu kommt, ist dann so Aussagen von Watzke, die in Richtung den normalen Fußballfan interessiert dieses Politische alles nicht und so. Das ist für mich erstens eine Aussage, die triffst du halt, wenn du nicht wirklich mit Leuten unter 40 redest, unter 30. Ne? Natürlich ist eine jüngere Generation ganz anders politisiert und natürlich ist das Internet ganz anders politisiert. Vielleicht ist das für Leute, die nicht auf den sozialen Medien unterwegs sind, was anderes. Aber natürlich werden solche Diskussionen vehement geführt und auch verletzend geführt. Und dazu trägt man seinen Teil bei. Und wie gesagt, ich finde, man kann sich einfach am Ende wirklich mal diesen Kern einfach fragen, jemand, der nichts verkehrt gemacht hat. Jemand, der nichts verkehrt gemacht hat, außer dass er versucht, sein Leben so zu leben, dass er glücklich ist, der auch niemanden dabei irgendwie wehtut und der BVB-Fan ist und der sich nach dieser ganzen Sache, und das wirklich, das muss, glaube ich, jeder auch mal nachvollziehen können, dann hinsetzt und sagt, weißt du was, ich habe oft in dieser Welt das Gefühl, dass ich nicht ernst genommen werde, dass ich vielleicht sogar in Gefahr bin. Und das tut mir wahnsinnig weh, dass mein Fußballverein mir dasselbe Gefühl gibt. Und dass das passiert, das kann ich nicht. Jeder, der ein bisschen Menschlichkeit und ein bisschen Verständnis und Empathie in sich trägt, sollte ja verstehen, dass das vielleicht nicht das ist, was man sich wünscht bei der ganzen Sache. Und dass das nicht okay ist, aus meiner Sicht. Und deswegen hat es mich auch wahnsinnig aufgeregt. Und jetzt, ja.
Vielleicht noch ein letzter Satz dazu, was mich tatsächlich sehr gewundert hat, dass auch sein vorheriger Arbeitgeber, der VfL Wolfsburg, übrigens ein Verein, der hervorragende Arbeit leistet rund um das ganze Thema Corporate Social Responsibility und der auch gerade in Sachen Nachhaltigkeit inklusive sozialer Nachhaltigkeit wirklich sich Bestnoten verdient hat Jahr um Jahr, dass die sich da nicht anders positioniert haben. Und dass die das auch so zugelassen haben, das hat mich extrem gewundert. Letztendlich, also ich weiß nicht genau, wie die Vertragsausgestaltung aussieht, aber auf dem Niveau würde ich doch erwarten, dass man auch einen Code of Conduct im Arbeitsvertrag mit drin hat, dass man auch bestimmte Postings, die auch den Ruf des Vereins schädigen können, dass man die nicht sanktioniert. Das hat mich schon extrem gewundert, also dass das so durchgelaufen ist.
Finde ich auch insgesamt, ja, unterstreicht es das einfach, dass in der Branche, wie in vielen anderen Branchen, am Ende vielleicht andere Sachen im Vordergrund stehen, als die, die man vielleicht auch behauptet, ne? Also, das ist leider so. Und leider muss man auch das Fazit beim eigenen Verein ziehen, was sehr wehtut, was sehr ätzend ist. Und deswegen definitiv auch ein Downer war. Dazu kommt natürlich dann auch die große Diskussion ist es denn überhaupt wert? Also diesen ganzen Aufwand, diese ganze Situation, die wir jetzt hier beschrieben haben, plus die 30 Millionen, die hier gekostet hat, das sind natürlich Fragen, die sich auch gestellt werden. Und ich würde jetzt mal hier diesen Block aufmachen. Ich weiß, es gibt keine geile Überleitung. Wir haben das hoffentlich halbwegs klar gesagt, wie wir dazu stehen. Und ich will auch hier niemandem auf die Füße treten oder sonst was, sondern ist halt das Thema. Und wir machen hier jetzt auch kein, hier nicht die Tagesschau oder sonst was. Wir können ja schon sagen, was wir darüber denken, wenn wir gefragt werden. Aber gibt, glaube ich, keine richtig geile Überleitung von dem Thema weg. Deswegen machen wir es jetzt halt einfach. Stopp, Punkt, ist halt so, ist es gesagt. Und jetzt mal wieder mehr Richtung zweiter Batzen, nämlich, was ist da eigentlich in diesem Transfersommer los und warum sorgt er dafür, dass man so wenig Vorfreude versprüht? Ein wichtiger Punkt ist für mich auf jeden Fall diese ganze Geschichte rund um Felix Metscher. Weiterer Punkt ist aber eben auch, und das greifen wir jetzt hier aus euren Fragen auf, ich sage alle Namen nochmal: Bexmania, Chewbacca, Glykosid und auch Rob Gordon, a.k.a. Walter, haben alle gefragt oder alle in dieselbe Richtung gefragt, nämlich wie und warum sind diese Transfers so langweilig und unkreativ? Warum sind teils sehr fragwürdige Transfers passiert? Und auch die Frage, warum wirkt das so unkoordiniert und unkreativ, wenn man doch wusste, dass Bellingham geht?
Das ist tatsächlich eine sehr gute Frage und ich glaube, das ist auch gar nicht so leicht zu beantworten. Also ich glaube, es ist auf jeden Fall richtig, dass man wusste, okay, Bellingham wird den Verein im Sommer verlassen, man wird sich eine Lösung überlegen müssen, und darauf entsprechend reagieren. Wenn man sich jetzt zum Beispiel mal den Transfer von Felix Metscher ansieht, muss man sagen, der hat jetzt in der letzten Saison, ich würde sagen, so Mitte der Hinrunde, so den Durchbruch geschafft bei Wolfsburg. Hat so vermehrt Minuten gesammelt und hat dann aber sich erst so richtig etabliert in der zweiten Saisonhälfte. Also das wäre jetzt so mein Gefühl. Also im Prinzip nach der WM dann. Das heißt, so wahnsinnig viel Vorlauf wird dieser Transfer auch nicht gehabt haben. Das heißt, daraus ergibt sich schon mal so ein gewisses Gefühl, okay, die waren nicht vorbereitet. Ich glaube, ein zweites Gefühl von nicht vorbereitet sein ergibt sich daraus, dass jetzt noch nicht mehr passiert ist. Ich glaube, in den vergangenen Saisons war es oft so, dass man irgendwie sehr früh gehandelt hat, dass man sehr früh versucht hat, was zu machen. Manchmal sind die Türen aber irgendwie auch zu. Also ich glaube, es gäbe auch einige Alternativen, mit denen man sich auch hätte befassen können, die sich vielleicht aber auch einfach nicht ergeben haben. Also ich denke mal an Namen wie zum Beispiel Enzo Lefebvre, der ja auch gehandelt wurde. Ist in diesem Sommer von Lorient zu Stade Rennes gegangen. Ist vielleicht ein Spieler, wo man bemerkt hat, okay, war jetzt irgendwie nicht bereit für den Wechsel ins Ausland, wollte lieber in Frankreich bleiben. Gut, die Tür ist zu. Guck mal vielleicht nochmal weiter. Ich glaube, auch ein Orkun Kökçü, entschuldige bitte, wurde auch gehandelt beim BVB, hat sich aber Benfica Lissabon angeschlossen. Ich hätte einen Mateo Kovacic super interessant gefunden, weil ich den Spielertypen auch sehr mag und weil er aus meiner Sicht auch viel von dem mitbringt, was ein Bellingham ausmacht, hat sich Manchester City angeschlossen. So, da sind vielleicht auch einfach Türen zugegangen, wo man vielleicht dachte, den
Ja.
kriegen wir vielleicht.
Also, wer da natürlich noch in dieser Aufzählung fehlt, der geschlossenen Türen, und den kriegen wir vielleicht, ist Edson Alvarez von Ajax Amsterdam. Da war ja sehr, sehr publik auch, wie groß das Interesse ist. Und es soll ja auch die Einigung mit dem Spieler gegeben haben und dann aber eben nicht die Einigung mit Ajax. Also, dass man da tatsächlich in den Verhandlungen nicht mal am Spieler gescheitert ist, sondern am Verein, der nicht nachgelassen hat, was Forderungen angeht. Und irgendwann hat man sich entschlossen, das ist der Spieler uns nicht wert. Also, ich bin da auf der einen Seite schon bei dir, dass es immer auch, man muss ja auch immer verstehen, dass der BVB und jeder andere Verein auch sich in einem spezifischen Marktsegment bewegt. Also erstens nur bestimmte Spieler anziehen kann, finanziell, aber auch was die sportliche Attraktivität angeht, was das Projekt angeht, was man dem Spieler verkaufen will. Aber eben nicht nur das, sondern auch einfach, was das Finanzielle angeht. Also auch da spielt man, gibt es natürlich gewisse Einschränkungen, die jeder Verein irgendwie anders hat. Und das kann dazu führen, dass für einen Verein wie für den BVB es relativ wenig, sage ich mal, gutes Material gibt. So, trotzdem ist eben meiner Meinung nach erstmal das größere Problem als der Transfer ist geplatzt, der hat vielleicht nicht gut gepasst. Das Problem, warum die Stimmung dadurch so schlecht ist, ist schon auch beim Verein selber zu suchen und bei gewissen Verantwortlichen, weil es schlecht kommuniziert ist, weil du dich nicht hinstellen kannst und immer wieder darüber reden kannst, dass du vorbereitet bist und dann nichts machen kannst, dann nicht vorbereitet sein. Was du vielleicht auch gerade als der Verein, der der BVB ist, der ja auch eine gewisse Nähe zum Fan ausstrahlen will. Und das hat so gefehlt. Ne? Das ist nämlich das, um mal den Kreis zu schließen, wo wir am Anfang drüber geredet haben. Das ist das, was dich positiv gestimmt hat nach der letzten Saison. Dass man wieder zusammengefunden hat, Fans und Verein, dass diese Nähe da ist, dass man sich gegenseitig antreiben kann, dass man Lust hat, zusammen die nächste Saison zu erleben. Und dass man das eben auch nicht hinbekommt, diesen den Fans, die wichtig sind für den Verein, ordentlich zu erklären, warum gewisse Sachen vielleicht auch nicht klappen. Ne? Also auch, es gibt einfach zum Beispiel ums Finanzielle beim BVB so viele Fragezeichen, die man auch nie klar kommuniziert und den Fans natürlich auch überhaupt keine richtige Möglichkeit gibt, Sachen zu verstehen. Natürlich, das werfe ich niemandem vor, guckst du dir erstmal an, dass 120 Millionen von Bellingham kommen und denkst dir, das war ja noch vor einem Matcher auch noch, ach so, ihr könnt auf keinen Fall 40 Millionen oder 38 Millionen für einen Spieler ausgeben, den ihr unbedingt haben wollt, aber 30 wäre noch okay. Erklärt's mir doch bitte, ich verstehe es nicht. Und diese fehlende Kommunikation macht vieles schwer, macht es dem Verein gerade super schwer. Aber auf der anderen Seite, das ist eben auch die Seite der Medaille, die ich hier mal ansprechen möchte, ist, ich verstehe die schlechte Stimmung. Vieles teile ich. Trotzdem ist die Stimmung auch immer schlechter, wenn du auf Twitter oder was weiß ich rumhängst und dich in kurzen Sätzen gegenseitig anbrüllst und immer nur aufregst und aufregst und aufregst. Und wenn du ein bisschen drüber redest, sind die Situationen dann doch ein bisschen differenzierter. Und deswegen ist es wichtig, dass du eben auch diese Spielernamen angesprochen hast, die du angesprochen hast. Ein Enzo Lefebvre. Ich möchte niemandem zu nahe treten. Aber wer genau ist denn so sauer, dass der nicht gekommen ist? Sind das alles Leute, die ihn seit 2 Jahren jedes Spiel sehen? Oder sind das Leute, die den Namen gelesen haben, die vielleicht auch mitbekommen haben, hey, jemand anders, den ich bei Twitter mag, sagt, der ist gut, die vielleicht mal eine Highlight-Compilation gucken, wo nur Highlights drin sind. Und da möchte ich hier einmal den schlauesten Satz, der je in unserem Vorgänger-Podcast gesagt wurde. Natürlich ist er von dir hervorrufen, nämlich, wenn ich einen interessanten Spieler mir angucken will, hätte ich gerne eine Compilation mit seinen Fehlern. Das wäre vielleicht deutlich interessanter, um sich irgendwie mal ein Bild zu machen, was einen da erwartet. Also, das kommt natürlich trotzdem auch dazu, die Stimmung um den Verein ist schlecht, weil der Verein nichts tut, um sie einzufangen, aber wir leben auch in der Zeit, wo wir alle genug dafür tun, dass sie so schlecht bleibt. Das gehört einfach zur Wahrheit dazu.
Ja, könnte ich nicht mehr unterstreichen. Ich finde auch wichtig, dass du den letzten Punkt nochmal genannt hast, so was ist eigentlich die Erwartungshaltung, ne? Und ich glaube, da muss man vielleicht auch nochmal offen drüber sprechen. Ich habe nämlich auch das Gefühl, dass gerade in der Fanszene auch oft so ein bisschen Goldgräberstimmung herrscht, so was eigentlich denn passieren könnte. Und ich meine, klar, jeder auf dem Markt weiß jetzt, der BVB hat das Bellingham-Geld im Koffer dabei. So. Das heißt, du bezahlst schon mal grundsätzlich ein bisschen mehr als ein anderer Verein, der keinen so medienwirksamen Transfer abgewickelt hat. Und du willst als Verein natürlich trotzdem nicht drüber zahlen. So. Ich meine, du machst dich ja auch unglaubwürdig, wenn du da einfach immer mehr Geld drauflegst. Ich glaube, das ist schon mal ein Punkt. Daran könnte vieles scheitern, dass du eben in den Gesprächen mit den Vereinen konträre Ansichten hast. Ein anderer Punkt, was das Erwartungsmanagement angeht, ist aber, glaube ich, eben, dass es vielleicht offensichtliche Transfers sind, weil sie irgendwie auch passen könnten. Ne? Letztendlich muss man sagen, warum sind Transfers offensichtlich und vermeintlich langweilig, weil sie vorher gehandelt worden sind, weil jeder das irgendwie sehen kann, dass das irgendwie ein möglicher Transfer ist. So, und letztendlich ist es wie so oft, irgendwie, wenn die Wahrscheinlichkeiten groß sind, passiert es. Wenn es offensichtlich ist, dann kann es leichter passieren, als wenn es irgendwie ein Nischentipp ist. So, und ich glaube, das muss man auch mal so als neutralen Fakt sehen und das nicht als etwas Negatives sehen. Ja? Auch wenn ich natürlich auch gerne ein 18-jähriges Top-Talent sehe und Spaß daran habe, ihn bei der Entwicklung zu beobachten, muss man aber auch sagen, das ist nicht unbedingt das, was der BVB in der jetzigen Phase will. Und ich glaube, da können wir schon ganz gut überleiten zu einem Spieler wie Marcel Sabitzer zum Beispiel, der jetzt zumindest laut Medienberichten kurz davor ist, seinen Medizincheck beim BVB zu absolvieren. So, ist vielleicht nicht der spannendste Spieler. Wir kennen ihn gut aus der Bundesliga, der Mann ist 29 Jahre alt, Kommt vom FC Bayern, hat es dann nicht so richtig gepackt. Das ist jetzt erstmal nicht das attraktivste Gesamtpaket. Nichtsdestotrotz muss man sagen, ein Spieler, der viele Jahre auf einem hohen Niveau gespielt hat, der in Leipzig Führungsspieler war und das als Rolle sehr gut ausgefüllt hat, jemand, der extrem vielseitig ist, ähnlich wie Bellingham, vielleicht nicht in der gleichen Ausprägung, auch nicht in der gleichen Qualität, aber der auch Offensivakzente setzen kann, der einen sehr guten Fernschuss hat, der gute Standards tritt, der taktisch sehr umsichtig ist, der enorm fleißig ist im Gegenpressing, der mindestens 4 Positionen im Mittelfeld spielen kann, ja, und das auch auf einem Level nachgewiesen hat, das Bundesliga und Champions League heißt. So, und ich glaube, um da mal den großen Bogen zu spannen zur Gesamtkaderplanung, ja, dann ordnet sich der Mann auch in einem Segment ein, was immer größer wird. Das ist dieses Segment so 26 bis 29 Jahre alt. Und da haben wir dann mit Gregor Kobel, mit Niklas Süle, mit Neuverpflichtungen Rami Benzebaini, mit einem Emre Can, mit einem Julian Brandt, mit Alea, mit Marius Wolf und eben Sabitzer eine ganze Reihe an Spielern, die gestanden sind und die jetzt, und zwar genau jetzt, um Titel kämpft. Entweder in dieser Spanne von 2, 3 Jahren oder halt gar nicht mehr wahrscheinlich. Dazu kommen dann noch so Leute wie Schlotterbeck, wie Malen, wie Özcan, wie Riasson, die auch knapp drunter sind. Irgendwie alle so 24, 25, vielleicht auch mal 23-Jährige dabei. Habe ich jetzt gerade nicht hundertprozentig im Kopf. Aber damit hast du schon einen Kern, der sich eben nicht mehr um Talente und um Ausbildung dreht. Ja, da geht es jetzt konkret darum, sportliche Erfolge in dieser Saison zu realisieren. Und ich glaube, das ist ein Paradigmenwechsel, den man anerkennen muss. So, dann sind die Transfers vielleicht nicht mehr die aufregendsten, aber es geht darum, jetzt Profile zu finden, die der Mannschaft gut tun.
Ja.
Und das sind vielleicht auch offensichtliche Profile.
Und die Idee der absolut jungen, unbekannten Wilden, die natürlich auch in Dortmund aus einer ganz bestimmten Zeit immer herrühren und die ich auch mit großer Wertschätzung vermisse, die ist natürlich trotzdem, auch wenn man über titelgewinnende Mannschaften redet, nicht die Regel, ne? Also selbst Klopp bei Liverpool hat nicht mit der jüngsten Mannschaft der Liga da was aufgebaut, sondern der hat sich mit Van Dijk, mit Alisson, genau die Spieler in diesem Alterssegment geholt, die du da ansprichst, die da die wichtigste und tragendste Rolle gespielt haben. Auch ein Salah ist nicht ein 22-jähriges Talent auf dem Flügel gewesen, sondern 29-jähriger. Also das ist schon ein Punkt, den du ansprichst, der auf jeden Fall valide ist. Um trotzdem nochmal jetzt hier nicht hier so zu tun, als wären all diese Fragen und diese Unzufriedenheit so komplett ungerechtfertigt, weil in die Richtung will ich gar nicht gehen. Es gibt ja natürlich viele Ansatzpunkte. Für mich ist nur erstmal die Kommunikation, über die haben wir gerade geredet, ein Problem. Dann natürlich auch, dass es im Moment, es gibt nicht diesen einen Transfer, über den du dich super freust, diese Überraschung, dieses, wir wollen kreativ sein, was man ja auch selber angeteased hat. Und es gibt auch gar nicht diese Gerüchte, ne? Du bist diesen Sommer gar nicht aufgeregt, weil du wartest, passiert das? Das wäre ja schön, das wäre ja was Spannendes. Also diese ganze, vielleicht positive Aufregung auch, die fehlt natürlich erstmal, das ist schon richtig. Und die große Frage, die man sich eben stellen muss, und das ist hier dann auch gefragt mit von Bexmania, wer soll die über 40 Scorerpunkte auffangen? Da sprechen wir alleine über 39 von Bellingham und Guerreiro. Und die Frage von Chewbacca, warum wir dermaßen unkreative und langweilige Transfers tätigen, nehmen wir das unkreativ mal wirklich beim Wort und sagen Transfers, die nicht besonders kreativen Fußball spielen, die nicht genug Chancen kreieren. Und wenn ich auf diesen Kader gucke, ist das, was für mich erstmal auch sportlich für Unzufriedenheit sorgt, das Gefühl, dass wir nah an einem Titel waren, dass wir 100 Millionen eingenommen haben und in die nächste Saison gehen mit einem Kader, der schlechter ist.
Ist eine These, die man, glaube ich, Stand jetzt gut mitgehen kann. Letztendlich mit Bellingham hast du auf jeden Fall Startelf-Qualität verloren. Auch ein Rafa Guerreiro, glaube ich, ohne Frage, insbesondere in der Rückrunde, ein absoluter Leistungsträger gewesen. Und mit Benzebaini hat man sich jetzt sicherlich nicht unbedingt verstärkt. Also ich glaube jetzt nicht, dass Benzebaini in der Summe der bessere Spieler ist als Rafa Guerreiro. Man kann aber sicherlich sagen, bei Benzebaini, zumindest, dass er im Profil als glasklarer Flügelspieler vielleicht ein bisschen besser geeignet ist für die Rolle, die für ihn angedacht ist. Ja, bei einem Rafa Guerreiro war es ja sowieso immer ein bisschen die Frage, okay, wo ist er eigentlich am stärksten? Und ich glaube, auch Thomas Tuchel muss jetzt bei den Bayern erstmal noch eine Antwort darauf finden, wo er eigentlich am stärksten ist.
in der Länderspielpause, ist ja wieder verletzt, bis ungefähr die nächste Länderspielpause ist.
Exakt. Ja, auch das nochmal ein anderes Thema. Ja, Verfügbarkeit übrigens auch ein super wichtiges Thema bei einem Transfer. Glaube ich auch vielfach unterschätzt. Gerade wenn man sich so den BVB-Kader anguckt. Verfügbarkeit ist viel wert. Also ich meine, wenn wir jetzt mal durchgucken, ein Adeyemi, ein Reiner, auch ein Malen mit Abstrichen. Wir haben viele Spieler auch dabei, die nicht immer verfügbar waren. Und letztendlich ist das denn auch die Frage, okay, 40 Scorerpunkte musst du auffangen. Das sind dann hauptsächlich die von Guerrero und die von Bellingham. Aber vielleicht gibt es ja auch andere Spieler, die dann nicht als 1:1-Ersatz reinkommen, die diese Scorerpunkte auffangen können. Ne? Und
Also
da
nicht
muss
nur
man aber.
das, um ganz kurz einmal einzuwerfen, weil es mir gerade einfällt, also weil es ein wichtiger Punkt natürlich auch ist, nicht nur das, sondern Sebastian Allaire wird in der vollen Saison und mit voller Fitness sicherlich auch nochmal andere Zahlen liefern können.
Hundertprozentig. Also ich glaube, das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, dass eben Allaire Zahlen liefern muss. Malen kann sicherlich andere Zahlen nochmal liefern, wenn er dauerhaft fit und halt auch leistungsstark ist. Hoffentlich kann Adeyemi dauerhaft fit bleiben. Gerade bei so schnellen Spielern ist das ja immer mal wieder so ein Thema. Ja, und auch aus dem Mittelfeld, wenn Brandt es schafft, seine Zahlen hochzuhalten, vielleicht auch Marco Reus kann das sicherlich auch nochmal einen Beitrag zu leisten. Ist halt die Frage, wie man ihn dann einbinden will. Ja, ich glaube, da muss man das vielleicht auf mehrere Schultern verteilen und man darf sich, glaube ich, nicht einbilden, dass es halt diese 1:1-Ersatzmöglichkeit gibt. Also ich glaube, Bellingham ersetzt du nicht mit einem Spieler, den ersetzt du mit bestenfalls zwei oder drei Spielern. Und dann musst du immer gucken, okay, was brauche ich eigentlich für dieses Spiel? Weil letztendlich muss man auch sagen, Bellingham hat ja nicht immer die gleiche Rolle gespielt. Er hat sich einerseits entwickelt über die Zeit, aber er hat sich ja natürlich auch immer angepasst an das, was das Spiel von ihm brauchte. Und dann kommt vielleicht noch als dritter Punkt dazu, in Bellingham hat ein Spiel leider auch nicht immer das gegeben, was das Spiel gebraucht hat. Also ich bin jetzt nicht dabei zu sagen, Bellingham war jetzt exklusiv nur Weltklasse in der Zeit, die er beim BVB gespielt hat. Für meine Begriffe teilweise auch ein bisschen wild, hat teilweise auch auf dem Rücken anderer Spieler wahnsinnig gute Leistungen gebracht. Ich glaube, Bellingham war auch immer ein Spieler, der gut aussah, weil er viel Raum eingenommen hat. Dabei darf man aber nicht vergessen, was er vielleicht anderen Spielern an Raum wegnimmt, die dann für ihn die Drecksarbeit machen, die für ihn den Rücken frei halten, die für ihn die Wege freiziehen. Ja, und ich glaube, das gleicht sich dann vielleicht ein bisschen aus, weil auch andere Spieler in die Verantwortung treten müssen. Und manchmal ist es auch sinnvoller, wenn sich ein gewisses Aufgabenspektrum auf mehrere Schultern verteilt.
Ja, also das ist eben der Punkt, ne? Wir sind noch nicht am Ende der Transferphase angekommen. Natürlich gibt es da noch Möglichkeiten. Natürlich kann es auch noch vielleicht doch noch was Überraschendes geben, wo die Stimmung ein bisschen Fahrt aufnimmt. Trotzdem natürlich das Gefühl, dass da so ein bisschen der kreative Part auch fehlt. Wir reden bei Malen, Adeyemi, Allaire jetzt auch über eine Angriffsreihe, wo ich ja, Malen vielleicht in der Topform der letzten zwei, drei besten Spiele, die er da in der Rückrunde gemacht hat. Aber es ist natürlich nicht diese Art Spieler, die man beim BVB über so viele Jahre eigentlich immer hatte, der ausgestrahlt hat, der entscheidet uns jetzt das Spiel. Der schafft das mit einer Einzelaktion, der ist fußballerisch einfach auch für die Bundesliga eigentlich zu gut, ne? Sei es ein Haaland, sei es ein Bellingham, sei es ein Dembélé, sei es ein Sancho, wo du weißt, wir haben den ja noch. Wir sind auf der sicheren Seite. Das unterscheidet uns vielleicht auch von anderen Bundesliga-Teams, guten Bundesliga-Teams. Wir haben diesen einen Weltklasse-Spieler, dieses eine Weltklasse-Talent zumindest. Und das ist natürlich ein Punkt auch, der für mich so ein bisschen auf mittelmäßige Stimmung dann einzahlt und das vielleicht auch erklärt, dass wir in diesem Jahr diesen Shootingstar eben nicht so in unseren Reihen haben. Nach vielen, vielen Jahren, wo du verwöhnt warst, ne? Wo du diesen einen Spieler hattest, immer den absoluten Golden Boy, das Wunderkind, dass du auch stolz, besonders stolz sein konntest, dass der bei deinem Verein spielt. Der fehlt in diesem Jahr natürlich auch. Den werden wir auch nicht mehr bekommen. Das kann man, glaube ich, schon so sagen. Aber natürlich auch da muss man sagen, am Ende jetzt ein Duranville, der ja auch immer mehr eine Rolle spielen soll, der hat die Anlagen, sehr guter Spieler zu werden. Vielleicht hat er sogar die Anlagen, wenn er jetzt wirklich auch mitspielen darf, wenn er die Gelegenheit bekommt, schnell ein sehr, sehr guter Spieler zu werden. Und dann haben wir den in der zweiten Reihe. Jamie Beino Gittens leider immer wieder verletzt, aber prinzipiell die Anlagen, finde ich, hat er auch schon gezeigt, dass das eben einer dieser Spieler ist, die immer mal Spiele entscheiden könnte, diesen Spark so ein bisschen mitbringen. Und natürlich trotzdem fehlt das ein bisschen in diesem Jahr. Ich finde, dem, das muss man schon ehrlich sagen. Und das macht das Ganze vielleicht dann auch immer noch ein bisschen trister, wenn man dann eben hört, 30 Millionen für einen Felix Metscher, einen Bundesligaspieler, der ein halbes Jahr gut gespielt hat insgesamt, wenn man ganz ehrlich ist, dessen Statistiken sich auch nicht herausragend lesen, wenn du dir das anguckst. Und ich komme da immer wieder zurück, eben zu diesem Metscher-Transfer, weil wir haben über besagtes Thema geredet, aber mein Problem ist eben auch, dass ich hier die Kritik schon relativ valide finde, dass wir reden hier über einen Spieler in einem Alterspreis und eben auch Ligasegment, wo der BVB in der Vergangenheit viele Fehler gemacht hat. Ne? Also das ist genau die Art Transfersumme, genau die Art Spieler, die man geholt hat, die eben nicht eingeschlagen sind in den letzten Jahren unter Zorc. Da ist, glaube ich, auch noch so eine kleine Angst dabei. Und ja, 30 Millionen ist natürlich nun mal auch eine Summe, wo ich ehrlich gesagt hätte, 38 für Alvarez oder 30 für Metscher, weiß ich nicht, warum man sich da jetzt so entschieden hat, wenn man sich die beiden nebeneinander legt.
Ich finde, das ist tatsächlich ein sehr, sehr berechtigter Punkt. Also beim Metscher muss man sagen, hatte ich ja auch eingangs, glaube ich, schon gesagt, Sample Size ist relativ klein, hat sich jetzt nicht über Jahre auf gutem Niveau in der Bundesliga etabliert, bringt tolle Anlagen mit, auch das muss man neidlos anerkennen, also allein mit seiner Präsenz, 1,90 Spieler im Mittelfeldzentrum, das ist schon, das macht schon was sehr technisch, sehr sauber, sieht elegant aus in der Bewegung, gutes Grundtempo, sehr kreativ auch in seinen Pässen. Also ich finde schon, das ist ästhetisch sehr ansprechender Spieler, um es mal so zu sagen, der aber sicherlich erstmal noch nachweisen muss, dass er auf hohem Niveau effizient ist. Und da hilft es natürlich, wenn du weißt, okay, das ist ein Spieler, der sich über Jahre bewährt hat. Und da muss man natürlich auch mal gucken, mit wem steht er so im Vergleich. Ne? Und wenn ich jetzt mal gucke, wer ist im Sommer für eine ähnliche Summe gewechselt, auch so in der Bundesliga unter ähnlichen Bedingungen, so, dann sehe ich da vielleicht mal einen Christoph Baumgartner, der über Jahre, finde ich, sehr auffällig gespielt hat vor Hoffenheim, der sehr verlässlich geliefert hat und der jetzt nach Leipzig gegangen ist, leider so. Das ist dann so ein Spielertyp, wo ich sagen würde, okay, monetär macht das irgendwie Sinn, das zu tun. Und bei Metscher ist das schon auch auf jeden Fall ein gewisser Gamble. So. Also muss halt nicht klappen. Und du hast absolut recht, das hat in der Vergangenheit auch nicht immer geklappt. So, und da ist natürlich die Frage, ist das das Profil, was der BVB unbedingt gebraucht hat? Nun kann man sagen, wenn man sich den Kader anguckt, da ist auch ein bisschen Luft zum Atmen drin. Also wenn er ein bisschen Anlaufzeit braucht, ist man nicht darauf angewiesen, dass er von Anfang an voll einschlägt. Da hast du dann eben noch in diesem Dreier-Mittelfeld die Option Brandt, Reus, hast da vielleicht auch nochmal Rainer. Ich weiß nicht, bei Rainer ist halt auch immer so eine Frage, so packt das jetzt? Bleibt er fit? Kann er das liefern? Finde ich nämlich auch ein wahnsinnig talentierter Spieler, dem man irgendwie auch zugestehen muss, dass er seine Rolle noch findet. Ein Salih Özcan, der halt ein sehr solider Spieler ist, der, glaube ich, aber auch dafür steht, dass das jetzt nicht spannend ist. Und ich glaube, die Gesamtkonstellation, dass du halt eben nicht unbedingt, also du hast bei einem Matcher nicht unbedingt einen Stammspieler gesucht, aus meiner Sicht.
Ja. Dafür ist er dann eben teurer. Also das ist teuer für einen Rotationsspieler, auch heutzutage. Und gerade wenn du dann eben hörst, wir haben kein Geld, wir können nicht noch da irgendwie 20 Millionen für den und den spannenden Jugendspieler ausgeben, dann fragst du dich halt schon, okay, aber haben wir das dann richtig verteilt, wenn das unser Budget ist? Ne? Und das ist eben auch so eine Frage, die sich nur schwer von außen beantworten lässt, die sicherlich auch ein bisschen darauf einzahlt, dass die Stimmung nicht allzu gut ist. Zusammenfassend, wie gesagt, ich glaube, dass man schlecht kommuniziert, dass man sich auch selber überhaupt keinen Gefallen getan hat mit gewissen Kommunikationsarten. Da rede ich nicht nur über den Matcher, sondern auch einfach über die Art, Erwartungen zu schüren und sie nicht einzuhalten. Das sollte einem klar sein, dass es nicht der cleverste Weg ist. Ne? Und dann haben wir aber eben auch ja, der Bellingham-Abgang, das vielleicht fehlende Wunderkind. Aber andererseits, und das ist eben der Punkt, warum ich zumindest sportlich jetzt auch noch nicht komplett aufgegeben habe für nächste Saison. Wir haben ja schon auch noch Spiel. Was ist denn, wenn sich Adeyemi, wenn Malen sich festigen noch in ihrer Form, wenn die so abliefern, wenn Alea das bringt, was er versprochen hat eigentlich und was er ja schon halb fit nach einer schweren Erkrankung ein halbes Jahr gezeigt hat, wenn er da noch was drauflegen kann, haben wir da vielleicht den kommenden Torschützenkönig im Team. Könnte das in eine gute Richtung gehen? Haben wir dann doch mit Duranville, mit Rainer, mit Jamie Bynoe-Gittens vielleicht den Einspieler, der den Durchbruch schafft, wo die Leute in einem Jahr sagen, wow, wir haben doch dieses Wunderkind. Haben wir mit Kobel, mit Süle, mit Schlotterbeck eben diese Achse gefunden? Kann Emre Can endlich seinen Wert wirklich beweisen, ne? Und da bin ich dann insgesamt so, okay, da gibt's auch einfach doch noch ein paar Sachen, auf die ich mich freuen kann. Wir haben auch immer noch Youssoufa Moukoko, der da irgendwie eine Rolle spielt oder spielen sollte, immer noch zweite Reihe, aber über den wird ja gar nicht mehr gesprochen und das war vor einem Jahr noch der, oder vor zwei Jahren war es noch Nike gibt ihm jetzt schon mal 100 Millionen für den nächsten Deal-Typ. Also darf man ja auch alles nicht vergessen, dass ich total verstehe, wo es alles herkommt und selber diese Unzufriedenheit in manchen Teilen verspüre. Ich finde, der Verein macht überhaupt keinen guten Job, sie aufzufangen. Das ist der ganz große Vorwurf insgesamt. Trotzdem finde ich dann eben auch ein Matcher super kritikwürdig und hat auch so ein bisschen den Ton gesettet insgesamt leider, weil nicht viel anderes drumherum kam, weil sich das gezogen hat, weil der Preis komisch wirkt, weil der Spieler ganze Menge Ballast mitbringt. Trotzdem muss man dann eben auch sagen, wenn diese Unzufriedenheit da ist, ist es auch schwer, wieder rauszukommen. Weil ein Sabitzer ist für mich eigentlich ein gutes Beispiel. Der ist vielleicht nicht wahnsinnig spannend, dieser Transfer. Aber 19 Millionen für einen Sabitzer, das ist ein marktgerechter Preis und das ist ein Spieler im besten Fußballeralter, der, wie du gesagt hast, schon auf einem gewissen Niveau was bewiesen hat und wo ich mir vorstellen könnte, der könnte auch eine Hilfe sein. Der könnte für uns wichtig werden. Und dann reden wir im heutigen Fußball bei 19 Millionen jetzt nicht über wahnsinnig viel Geld. Selbst wenn du sagst, ja, Bayern hat 15 bezahlt. Bayern ist auch besser mit Leipzig befreundet als wir mit Bayern. Wenn wir den Spieler wirklich haben wollen, dann zahlst du halt vielleicht die 3 Euro mehr, ne? Also ich will dann auch nicht immer so tun, als wäre jetzt im heutigen modernen Fußball ein 2-3 Millionen Differenz das Krasseste, was möglich ist. Und da hat man sich komplett über den Tisch ziehen lassen. Insgesamt finde ich, Sabitzer ist so ein Transfer, der löst keine Euphorie aus, aber der hat es jetzt auch nicht verdient, in die Kategorie eingeordnet zu werden. Da seht ihr es wieder, wir haben schon aufgegeben. Das ist einfach drüber in der Gesamtsituation. Ich verstehe, wo die Stimmung herkommt. Ich verstehe, dass es das mit dir macht. Aber wenn man diesen Transfer fair einordnet, dann ist das ein okayer Transfer.
Ja, und ich meine, also das ist auch ein Spieler, der in der Rückrunde auch bei Manchester United gezeigt hat, dass er auf Top-Niveau richtig funktionieren kann. Also der hat da einen richtig guten Job gemacht. Ich glaube, das ist hierzulande auch so ein bisschen unterm Radar gelaufen. Aber der hat eine sehr anspruchsvolle Rolle von Christian Eriksen übernommen und das über weite Strecken extrem gut gelöst. Und auch beim FC Bayern hat er Anfang der letzten Saison sich einen guten Status erarbeitet und da durchaus eine Rolle gespielt. Also wir sprechen jetzt auch nicht davon, dass wir hier einen zweiten Sebastian Rode kaufen. Keine Kritik an Sebastian Rode, finde ich nach wie vor ein geiler Typ. Ich mag den wirklich gerne als Spieler, ist aber auch mit einer anderen Verletzungshistorie gekommen. Und da kommen wir wieder dann zum Thema Verfügbarkeit. Marcel Sabitzer bringt in der Regel eine sehr hohe Verfügbarkeit mit. Und ich bin auch weit weg davon zu sagen, okay, nur weil jemand bei Bayern nicht der Leistungsträger ist, heißt es auch, dass du dich damit auch unter die Bayern einordnest. Ja, das ist ja auch Quatsch. Also kann man auch andersrum genau sagen, ja, okay, der BVB wollte nicht mehr Geld für Rafa Guerrero zahlen und jetzt hat sich der FC Bayern Guerrero dahingesetzt, wahrscheinlich auch nicht mit einer geringeren Payroll. So.
Ja, ins Krankenbett geholt, ne? Unsere zweite Wahl dann. Also, kann man natürlich immer hin und her drehen und muss man ja auch ehrlich sagen, es gab Transfers jetzt in beide Richtungen. Ne? Auch Süle ist letztes Jahr dann ablösefrei von den Bayern gekommen. Am Ende hat er da natürlich eine andere Rolle gespielt vielleicht auch und wollte gar nicht verlängern, aber trotzdem muss man auch sagen, Bayern hat sich Mühe gegeben, das Ganze zumindest so zu verkaufen, als würden sie dann auch ihre zweite Wahl abgeben, seitdem das feststand. Das ist immer Teil des Spiels und da gibt es, glaube ich, verschiedene Transfers, die auch mal das Gegenteil bewiesen haben in beide Richtungen. Genauso auch die Rückkehr von Mats Hummels, die abschließend dann doch sportlich Sinn gemacht hat. Das kann man, glaube ich, jetzt auch schon sagen. Ne? Also das ist auch so ein softer Punkt, den ich immer nachvollziehen kann. Aber wie gesagt, mein ganzes Ziel heute in diesem Podcast war so ein bisschen mir selber und auch allen anderen zu sagen, es gibt Gründe, warum die Stimmung schlecht ist. Es gibt Gründe, die auch beim Verein zu suchen sind. Es gibt aber eigentlich noch keinen Grund, jetzt zu fordern, dass man sich abmeldet oder über schaffen wir die Conference League Quali zu reden. Ein bisschen Hoffnung auf, hey, vielleicht wird es doch spannend, ist ja noch vorhanden. Ich würde den Podcast jetzt gerne abschließen mit der letzten wichtigen Frage, nämlich, was ist denn die Spielidee des BVB für die neue Saison? Wo will man hin mit diesen Spielern? Was kann man damit anfangen? Was will Terzic für den Fußball spielen? Vielleicht können wir da angeschlossen auch noch kurz, wenn du da jetzt gleich reinsteigen wirst, einmal aus dem Weg räumen, die Frage, die noch zusätzlich kam, warum brauchen wir eigentlich noch definitiv jemanden à la Sancho für die Offensive? Da wirst du uns ja jetzt wahrscheinlich erklären können, brauchen wir nicht, weil Terzic will anders spielen als mit Jadon Sancho.
Ja, du hast es schon ganz gut eingeleitet. Also ich würde mich jetzt in erster Linie auf die Beobachtung aus der Rückrunde stützen und jetzt auch aus dem, was ich aus dem Spiel gegen Erfurt gesehen habe, lässt sich gut zusammenfassen, weil die Profile waren jetzt nicht so wahnsinnig unterschiedlich. Kann man, glaube ich, auch nicht erwarten. Ich glaube, die Nationalspieler waren jetzt irgendwie eine Woche dabei. Ich glaube, da hat man sich jetzt noch nicht so wahnsinnig viel Neues erarbeiten können. Und ich glaube auch, dass da vielleicht noch ein bisschen was passiert, aber der Grundtonus bleibt sicherlich der gleiche. Systemseitig, glaube ich, bleibt man sich auch weitestgehend treu. Ich glaube nicht, dass man irgendwie permanent auf ein System mit einer Dreierkette übergehen wird. Man wird aber sicherlich die Struktur beibehalten, immer wieder in den Dreieraufbau zu gehen. Das sieht man ja eigentlich durchs ganze Spiel hinweg, dass das Aufbauprinzip immer 3-2 ist. Du hast eigentlich entweder den Sechser, der zwischen die beiden Innenverteidiger abkippt, in der Regel meistens ist es Can, damit die Innenverteidiger weiter nach außen schieben können. Du hast eine schöne, weite Spieleröffnung, schiebst deine Außenverteidiger breit. Das erlaubt wiederum deinen Außenstürmern ins Zentrum zu ziehen. Du besetzt alle 5 Zonen in der Breite, in der letzten Linie. Du bindest über Allaire die gegnerischen Innenverteidiger, versuchst Platz zwischen den Räumen zu ziehen, damit du genau da reinspielen kannst. Dann hast du immer wieder ein Wechselspiel über die beiden Achter. Ja, alternativ kannst du es auch anders aufziehen. Auch eine Eröffnungsform, die man immer wieder sieht. Es schiebt nur ein Außenverteidiger mit hoch. Ja, der zweite Außenverteidiger schiebt mit rein, arbeitet zur 3. Der Flügelstürmer zieht raus. Du hast wiederum eine Rotation von der 8 in den jeweiligen Halbraum. Geht besonders gut, wenn man zum Beispiel einen Spieler wie Julian Brandt da hat, wenn man einen Spieler hat wie Marco Reus. Das heißt, dass man immer wieder flexibel es schafft, vorne die Zonen in der Breite zu besetzen, dass man eine gute Konterabsicherung auch im Zentrum hat. Deshalb eigentlich immer mindestens ein Spieler, der ein bisschen tiefer steht als die beiden Spieler im Aufbau im Halbraum. Ja, dass man immer wieder auch sozusagen diagonal nach hinten spielen kann und gleichermaßen eben gegen Konter abgesichert ist. Zusätzlich immer mindestens 2 Spieler im Mittelfeld, die das Zentrum halten. Und so schafft man es eben, eine ganz gute Balance zu schaffen und gleichzeitig immer wieder auch auf den Flügeln Überzahlsituationen zu schaffen. Nichtsdestotrotz, warum vielleicht ein Spieler wie Jadon Sancho nicht unbedingt da reinpasst, weil er in aller Regel beim BVB auf der letzten Linie an der Linie angefangen hat. Er hat sich immer wieder anspielen lassen, nah an der Linie, meistens dann auch auf der linken Seite in den rechten Fuß, dass er dann reinziehen kann. So ist das Spiel aber in der jetzigen Ausprägung gar nicht angedacht. Das heißt, man nimmt ihm die Möglichkeit, an der Außenlinie ohne Gegenspieler im Rücken den Ball anzunehmen und dann loszuziehen. Und ich glaube, da braucht man wiederum andere Profile, die gut sind in Tiefenläufen. Zum Beispiel Adeyemi ist wahnsinnig gut darin, Tiefenläufe zu schaffen aus dem Halbraum. Du brauchst Spieler, die sich sehr gut im Raum bewegen können. Ich glaube, Daniel Mahlen kann das sehr, sehr gut. Julian Brandt kann das sehr gut. Ich muss sagen, ich hatte auch immer so ein bisschen darauf gehofft, dass ein Thorgan Hazard mal in die Rolle kommt, weil der das aus meiner Sicht auch gut kann. Ich bin nach wie vor ein großer Fan von Thorgan Hazard eigentlich. Deshalb wollte ich ihn hier auch nochmal unterbringen, auch wenn ich glaube, dass er diese Saison keine Rolle spielt. Und ich glaube auch, dass ein Giovanni Reyna wahnsinnig gut funktionieren könnte, weil er so auch immer wieder in Abschlusssituationen kommt. Das heißt, ich glaube, eigentlich ist der BVB ganz gut aufgestellt, gerade auf diesen Positionen. Aber ja, man muss es immer wieder rausarbeiten und man muss sich immer wieder in diese Räume vorarbeiten, damit man dann eben auch nach Ballverlust ins Gegenpressing kommen kann, um eben auch die Defizite hinten absichern zu können. Und wenn wir da über Defizite sprechen, glaube ich, ist zum Beispiel auch ein Tempodefizit in der Viererkette ein großes Thema. Da muss man dann gucken, wie sind eigentlich die Innenverteidiger bestückt? Schlotterbeck, Süle, tendenziell kein Tempodefizit. Schlotterbeck, Hummels, mindestens ein Tempodefizit. eins vielleicht im Kopf. Aber zum Beispiel dann ist auch die Frage, wie positionierst du einen Süle? Ja, auch da hat man ja Spielarten. Ich glaube, jeder hat das Champions League-Finale gesehen, Manchester City. Auch durchaus mit vier Innenverteidigern in der Viererkette wäre es eine Möglichkeit, Niklas Süle als Rechtsverteidiger auflaufen zu lassen. Ist möglich. Funktioniert das, wenn du den Außenverteidiger bis auf die letzte Linie hochschieben willst als Flügelspieler? Eher nicht. Und ich glaube, das sind dann immer so die Fragestellungen, die auch auf den Trainer zukommen. In welcher Rolle möchte er den Spieler eigentlich einsetzen, dass man nicht nur Positionen bekleidet, sondern auch Stärken, Schwächen, Profile sinnvoll allokiert?
Also, das natürlich wie immer eine sehr professionelle Zusammenfassung von etwas, was ich nicht so schön auf den Punkt bringen kann. Deswegen, alleine deswegen bin ich ja immer froh, dass du da bist. Ich habe gerade nebenbei noch ein bisschen geguckt, was denn hier noch an Fragen offen ist. Und ich bin der Meinung, wir haben eigentlich soweit alles abgearbeitet, was wir abarbeiten könnten. Außer du sagst jetzt, nee, mir ist da noch was aufgefallen oder liegt generell noch was auf dem Herzen, was ich dazu irgendwie loswerden will.
Oh, ich glaube, ein wichtiges Thema haben wir noch nicht behandelt. Vor
Ach.
jeder neuen Saison. Das Trikot.
Ja, er hat auch direkt für Streit gesorgt, ne? Und das ist eben der Punkt, wo ich dann sage, vielleicht geht es auch manchmal ein Ticken zu weit. Also vielleicht ist diese Stimmung dann auch teilweise selber kreiert. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass ich vielleicht aber auch gar nicht der allerbeste Ansprechpartner bin. Denn irgendwie sind mir Trikots gar nicht so wichtig. Natürlich denke ich mir bei manchen Trikots, wow, das sieht richtig krass aus oder das sieht cool aus oder hey, ich habe das Foto von Hector Bellerin gesehen, vielleicht kann ich das auch tragen mit dem Trikot so. Aber ich muss ehrlich sagen, das ist für mich nie das Wichtigste auf der Welt gewesen. Ich habe jetzt auch nie gedacht, Mensch, also mit dem kann ich mich nicht sehen lassen oder sonst was. Das ist am Ende ja eher, gut, ich bin Fan des Vereins, also werde ich mir vielleicht mal dieses Trikot holen. Und das trage ich dann, wenn der Verein spielt und dann wird niemand irgendwie sagen, Mensch, ist das hässlich, sondern ah, du bist ein Fan von dem Verein. Deswegen finde ich generell, weiß ich gar nicht, ob es so gut geeignet ist, als super Aufregerthema. Die Idee, dass Fans das entwerfen dürfen, ist ja auch eigentlich eine super Idee. Also, dass man es überhaupt umgesetzt hat, muss man erstmal loben. Dass es dann nicht alle geil finden, ja, das gehört vielleicht auch einfach dazu, ne?
Ich glaube, das war der Punkt, auf den ich hinaus wollte. Dass natürlich nicht immer alle das geil finden. So. Und ich muss sagen, ich bin als bin ich schon raus, wenn da nicht goal.de draufsteht. So hat für mich ein Dortmund-Trikot auszusehen. Aber da bin ich vielleicht auch ganz alleine mit, weil ich das Männchen hier auf dem linken Arm immer so geil fand. Aber davon mal ganz ab. Nee, finde ich, ist halt auch ein Punkt. Ne? Ich glaube, man kann sich über alles aufregen, man kann aus allen ein Thema machen. Aber letztendlich ist es doch irgendwie eine ganz nette Idee gewesen, dass man das die Fans machen lässt. Ich finde auch die Idee des Trikots ist nett. So optisch kann jeder selbst wissen. Mein Favorit wird es auch nicht sein. Ich mag es immer ein bisschen cleaner, aber musste ich auch nicht verschämen.
Ja, sehe ich eigentlich auch so. Viel wichtigere Diskussion, die wir dann vielleicht auch noch kurz anschließen können, weil es mir gerade einfällt. Es gibt dann immer die Diskussion, ob jetzt Kragen an einem Trikot okay sind oder nicht. Wie stehen wir denn dazu?
Krankgeil.
Ja, finde ich auch. Bin ich auf jeden Fall hundertprozentig bei dir. Genauso ist es nämlich kragengeil. Merkt euch das. Das ist auf jeden Fall so. Das kann man nicht schlecht reden. Tut mir leid, aber Kragen an Trikots sind einfach geil seit Cantona. Also hört auf zu diskutieren. Ist einfach cool. Und ja, das ist doch versöhnliches Ende, dass wir uns da einig sind. Abschiedsworte noch mal ganz kurz auch disclaimermäßig. Ich hoffe, bin nicht jede Folge wird so lang. Das wird ja sonst wieder ein halber Arbeitstag. Aber es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Das auf jeden Fall. Ich freue mich, dass wir wieder da sind. Ich packe Patreon in die Show Notes, falls es klappt. Ansonsten geht halt, könnt ihr auch wahrscheinlich Patreon und 09 googeln oder so. Ihr guckt mal bei Twitter vorbei, da teilen wir es auch. Folgt uns sowieso auf Twitter, da können wir gerne auch kommunizieren. Und ich glaube, das wäre es so grob, oder?
Ja, ich glaub, wir sollten die Geduld unserer Zuhörer auch nicht, falls wir welche haben, sollten wir nicht überstrapazieren.
Ach so, doch noch ganz wichtig. Das hätte ich eigentlich vielleicht sogar am Anfang sagen sollen. Aber hey, wir sind ein neuer Podcast, ein neuer Feed. Das heißt, vielleicht auch kriegen ein paar, die uns gehört haben, gar nicht mit, die vielleicht nicht so auf Twitter aktiv sind, die uns aber abonniert haben irgendwo, kriegen gar nicht mit, dass der Podcast jetzt weiterläuft, unter anderem Namen oder whatsoever. Und deswegen wirklich, wir sind, wir freuen uns total, wenn ihr sagt, das ist ein ganz cooler Podcast. Wir sind auf Twitter in der Dortmund-Bubble oder ich kenne einfach Dortmund-Fans, wie auch immer, einfach zu sagen, wir empfehlen euch mal weiter, wir erzählen von euch, wir sagen Leuten, wir teilen eure Seite, wir teilen Posts von euch, wir sagen euch, da gibt's einen Podcast, der ist es wert zu hören, hört mal gerne rein. Das wird uns wirklich sehr, sehr freuen. Und damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Einschalten, vielen Dank fürs mit mir zusammen sein, Christoph, und wir hören uns bald wieder.
Bis dann, vielen Dank.